Hier ist der Bambi-Killer Chris Raber und ihr hört eine neue Folge von Wrestling Talk Radio.
Hallo und herzlich willkommen im Wrestling Talk Radio. Ich bin der Sven, euer Schlebetatz, der schlechteste Pumper der Herzen aller Zeiten. Mit mir am Start ist der Schlematz, der schlechteste Matze aller Zeiten. Hallo?
Ja, aus Versehen.
Wie geht's dir, mein Freund?
Ja, besser, muss ich sagen. Ich bin dabei eine Weile nicht zu hören, ne?
Ja,
bist du. Das ist der erste Cast sein seit Krankenhaus, ne?
Ja, das ist ja. Richtig.
Ja, also besser als in der Zeit auf jeden Fall. Immer noch nicht so komplett wieder fit, aber ist schon okay. Also das, warum ich im Krankenhaus war, ist nicht mehr da. Aber jetzt muss der ganze Rest noch so ein bisschen mit funktionieren.
Ja. Aber gut Ding will Weile haben und klingt ja schon mal besser als vorher.
Das ist richtig.
Das ist schon mal gut, ja, das ist schon mal gut. Und wir haben heute als Thema in der Sendung, beziehungsweise als Format der Sendung, Schlewatz. Ihr habt es ja schon gesehen, Schlewatz steht in diesem Fall nicht für das schlechteste Wrestling aller Zeiten, sondern für die schlechtesten Wrestlerfilme aller Zeiten. Und da werdet ihr euch denken, Alter, das ist ja wohl der Hammer. Und ja, Mann, es ist der Hammer. Hulk Hogan, der Hammer, Matze.
Ja, wir holen direkt zum Anfang den Hammer raus.
Jawohl. Wenn, dann fangen wir hier direkt an mit dem Ersten, mit dem Schlechtesten, mit dem Schlimmsten, mit dem Geilsten. Es ist der Hammer, verdammte Axt.
Er ist alles.
Ja. Da ist alles erlaubt. No holds barred. Alles geht.
Jedes Adjektiv, das dir einfällt, ist es.
Ja, Matze. Was?
Ja, erstmal darfst du mir sagen, wie es dir geht, weil wenn ich gefragt werde, musst du das auch beantworten.
Ach so, ja, ich bin auch da.
Pflaume.
Ja, ist so. Ja, passt schon. Meister, ist ja das für den Franken das Universal-Urteil. Passt schon. Geht immer.
Ja, Welt geht unter. Passt schon.
Passt schon.
Ja, best Laune ever. Passt schon.
Ja. Gibt zwei Regeln, die gelten für den Franken. Immer passt schon und der Club ist ein Depp. Wenn wir stolz Richtung dritte Liga torkeln und nie mehr zweite Liga krüllen. Gut. Ja, zurück. Zurück. Nein, zum Film.
Ja, genau. Ja, war auch mein Gedanke. Sehr gut.
Der Hammer, Matze. Der erste Film, der einen Wrestler richtig prominent featured. Ja, also nach Rocky 3, die erste Hauptrolle vom Hulkster, von Hulk Hogan. Der erste Versuch der WWF damals noch, mal so ein kleines bisschen ins Filmbusiness sich auszubreiten, ne? War es dein erster Film mit einem Wrestler damals?
Oh, kann ich mich ehrlich gesagt nicht wirklich erinnern. Ich habe versucht, so ein bisschen zu rekonstruieren, wann ich den das erste Mal gesehen habe. Aber ich würde sagen, so 91 rum. 91, 2. Also ich denke, irgendwo in 91, Anfang 92. Aber zu 100% sicher bin ich auch nicht. Das war ja dann noch Höhe der Wende, dass der Film dann in Westdeutschland erschien. Das heißt, wir hatten den dann hier in Ostdeutschland in dem Sinne nicht. Das heißt, wir haben den erst dann ein bisschen später bekommen. Ich habe den Mitte der 90er, habe ich ihn definitiv original auf VHS besessen. Das könnte dann so 95, 96, 97 gewesen sein, sag ich mal. Also 97 ist schon Ende 90er, wurscht. Aber das erste Mal gesehen könnte schon so Richtung 91 gewesen sein. Und deswegen habe ich auch tatsächlich relativ gute Erinnerungen, weil ich im Klientel steckte.
Ja. ich glaube, der hat ein ganz spezifisches Klientel, dieser Film.
Ja.
Und ich finde es absolut interessant, dir die Bewertungen online anzugucken. Der ist ja bei Rotten Tomatoes, steht er halt im ganz, ganz niedrigen zweistelligen Bereich, ich glaube bei 11% oder sowas. Es ist halt so ein, wie würde man sagen, ein Kultfilm, ne? Ich glaube, du musst den damals gesehen haben, um ihn heute noch gut finden zu können, irgendwo. Dass du irgendwo sowas wie eine nostalgische Verklärung hast. Weil rein objektiv von der Machart, sag ich mal, gibt's, ich glaube, drei bessere Filme.
Nur drei.
Ja, so drei, die mir spontan einfallen.
Mit Hulk Hogan.
Generell.
Generell.
Aber rein zufällig sind auch alle drei mit Hulk Hogan.
Okay. Ja, weiß ich nicht. Also, ich habe den ja jetzt erst vorgestern geguckt mit meiner Süßen und die war nicht so begeistert. Zum Muss man aber auch sagen, sie ist nicht der allergrößte Hulk Hogan-Fan, beziehungsweise sie mag ihn einfach nicht. Und deswegen fällt ihr das schon grundsätzlich schwer, ihn überhaupt irgendwie zu sehen. Und hat sich dann in diversen Szenen auch tatsächlich über den Film lustig gemacht, während es passierte. ja, hast du. Und das ist halt,
Grüße.
ja, so ist es halt. Ne? Also das Problem ist, wenn du das nicht damals gesehen hast, dann würdest du das wahrscheinlich normal so machen, weil das halt nicht wirklich gut ist. Das wird dann slapstickig, das wird dann klamaukig, das wird dann zum Teil dumm, die Dialoge sind nicht wirklich existent. Dazu ist es einfach ein Handlungsspielraum, der ja minimal sich auf einem kleinen Schädelbalken hin und her bewegt. Ja, ist nicht wirklich was da. Aber trotzdem ist es halt nicht per se schlecht, sondern irgendwie so, ja, weiß ich nicht, so eine Mischung aus, Entschuldigung für alle, die das auch gut finden, aber so eine Mischung aus Bud Spencer und Terence Hill Schlägereien mit ein bisschen Teddybär-Riesen, der irgendwie Gefühle zeigen kann und dann ist der Film auch schon fast wieder vorbei. Also, ja. Muss
Also
man mögen.
ich habe mich ganz bewusst dagegen entschieden, den mit meiner Herzallerliebsten gemeinsam zu gucken. Weil ich weiß genau, die hätte einfach nur die Augen verdreht.
Ja,
So hatte ich
nicht zu
halt
Unrecht.
1,5 Stunden so ein kleines bisschen Spaß. Es ist aber halt echt ein Film, der unglaublich viele Szenen hat und jede für sich ist irgendwie komplett skurril, wo du einfach dir mit der flachen Hand an den Kopf klatscht und denkst, warum zum Geier?
Ja.
Ja, warum zum Geier macht Hulk Hogan nachts Liegestütze im Bett?
Ja, das kann.
Gut, dann haben wir jetzt den Film aufgelöst, weil das kann.
Ja.
Vielen Dank für eure Zeit.
Genau, danke für euer Ohr, danke für eure Zeit. Ja.
Ja. Aber es
Ja,
war ja
ich.
tatsächlich gar nicht mal so der Mega-Flop, für den wir ihn alle halten. Also.
Ich glaube, der wäre sogar noch erfolgreicher geworden, wenn nicht der so relativ zeitnah zur Kinoausstrahlung in USA auch dann im Pay-Per-View-Kanal gelaufen wäre, sondern tatsächlich länger im Kino, hätte er, glaube ich, sogar noch mehr Geld geholt.
Also ich hab in der Recherche gelesen, hat so roundabout Produktionskosten von 8 Millionen gekostet und wohl insgesamt 16 eingespielt. Also es ist kein Flop. Es ist tatsächlich der zweiterfolgreichste Startwochenendenfilm, also der zweiterfolgreichste Start an einem Wochenende im Jahr 89, nach Indiana Jones,
Der zeitgleich lief.
der zeitgleich gestartet ist. Ja, und ansonsten, ja, also ich meine, die eine Woche hat er mithalten können und dann hatten ihn die ordentlich weggepeitscht.
Ja, ist natürlich auch, also für uns rückwirkend mit dem Erfolg zu wissen, wie gut dann eben auch Indiana Jones ist und war. Ja, doof gewähltes Startdatum.
Aber
Ja.
jetzt überleg dir
Aber der
mal,
Film
da.
sollte ja auch gar nicht von vornherein schon, sollte gar nicht lange im Kino laufen, war auch nur in ausgewählten Kinos. Stell dir mal vor, der wäre landesweit in USA gelaufen. Der ist ja nur in ausgewählten Großkinos gelaufen. Das heißt, wenn der wirklich landesweit, zum Beispiel so wie Indiana Jones und der letzte Kreuzzug gelaufen wäre, dann wäre der vielleicht sogar erfolgreicher gewesen als Indy. Und das ist schon ganz schön bekloppt.
Jetzt stell dir das mal vor, ja, wenn irgendwann der Hals da mit Schlapphut durch die Gegend gehüpft wird.
Ja, oder wir hätten aufgrund des Erfolges dann, weiß ich, Harrison Ford nicht in Blade Runner gesehen, sondern Hulk Hogan. Obwohl, Blade Runner war vorher, ne? Verdammt.
Blade Runner war vorher.
Blade Runner war vorher, ja, nee, da war Harrison Ford noch ein bisschen jünger. Nee, alles gut.
Und zum
Das
Glück
wäre nicht
auch Star
passiert.
Wars, ansonsten hätten wir ja Hulk Hogan als Chewbacca.
Oder als Han Solo. Hulk Solo.
Hulk
Haha.
Solo.
Ja.
Sehr schön. Ja, ist von der Besetzung her vollgestopft mit Cameos, die man aus dem Wrestling-Business kennt. Hauptdarsteller natürlich Hulk Hogan. Als Rip, dessen
Ohne
Nachname,
Nachname.
ja, Nachname, der offiziell wird nie genannt im Film, ist einfach nur Rip. Kann man sich auch gut merken. Rip ist der beste Wrestler und der beliebteste Wrestler auf der ganzen Welt. Wie halt in der Realität auch.
Auf der ganzen Welt in den USA.
Auf der ganzen Welt. Alle lieben Rip. Ja. Des Weiteren haben wir in dem Film Kurt Fuller, Joan Severance Und natürlich dann den großen Gegenspieler, den großen Antagonisten, den Heel, Tom Tiny Lister. Den kennt man aus diversen anderen Filmen auch, zum Beispiel aus dem fünften Element, aus den Friday-Filmen, aus Little Nicky.
Aus der Alliance to End Hulkamania.
Mhm. Ja, und Tiny Lister ist ein unglaublich beeindruckender, großer, muskelbepackter, schwarzer Mann.
Ja.
Ja. Dem man die Rolle super abnehmen würde, wenn er halt nicht diesen Augenfehler hätte. Mhm. Und ich gar so. Und diese Augenbraue, also die ist auch schön.
Er guckt da gleichzeitig wie Shawn Michaels inzwischen in alle Himmelsrichtungen, ne?
Ja. Sie zoomen auch immer schön auf sein Gesicht drauf, also wenn jetzt, wenn er irgendwas Böses machen muss.
Ja. Matt Stryker kann das ganz gut nachmachen. Der kann auch nur mit einem Auge rollen, während das andere starr steht. Das sieht auch immer ganz witzig aus.
Welcher Matt Stryker?
Der Matt Stryker, der bei der WWE war. Nicht der mit Y, sondern der mit I.
Ah, okay. Ja, was müssen wir noch vorher erwähnen? Wir haben haufenweise Cameos, wie gesagt, von so ziemlich allem, was Rang und Namen hat in der WWF zu dem Zeitpunkt. Mhm. Ja, direkt auch im Anfangssegment in dem Film. Da gehen wir dann auch kurz drauf ein und ja, möchtest du noch irgendwas loswerden, bevor wir den Film...
Ich würde noch am ehesten Mark Pellegrino erwähnen als Randy, also der Bruder von Rip, weil Mark Pellegrino tatsächlich ein relativ guter Darsteller ist, der mich in vielen meiner Serien begleitet. Also ob das jetzt Supernatural ist oder damals Person of Interest war, bei Lost hat er mitgespielt, vieles weitere. Also Mark Pellegrino ist durchaus ein Name, der mich über meine Fernsehkarriere, sag ich mal, als Serienjunkie sehr oft begleitet hat, weil er in vielen dieser Produktionen mit drin war. Und das war hier so seine, ja, tatsächlich zweite größere Rolle. Und damals noch nicht so bekannt wie heute vielleicht, aber ist durchaus ein Name, wenn man eben so Serienjunkie wie ich ist, weil der immer wieder mit dabei ist. Ob er nur für ein paar Folgen in einer Rolle auftritt, wie bei Castle zum Beispiel, oder eben als Hauptrolle, wie eben bei Supernatural, wo er Lucifer spielt. Also ist schon ganz cool, den dann am Anfang halt zu sehen.
Ja, Kurt Fuller als böser Network-Chef, müssen wir, glaube ich, auch nochmal kurz erwähnen, der spielt Anfang der 90er, Ende der 80er immer die gleiche Rolle in gefühlt jedem Film. Also ist hier eben der böse TV-Network-Chef, ist bei Ghostbusters 2 genau die gleiche Rolle, nur andere Jobbezeichnung. Bei Wayne's World das gleiche in grün. Mhm. Ja, also das ist genau seine Rolle. Der wirkt jedes Mal so unfassbar schmierig und sympathisch.
Aber auch gut, das ist halt so eine Charakterrolle halt. Ne? Ich meine, vielleicht ist er ein Natural Heel, ja, wenn wir schon Wrestling-Sprache sind, who knows. Aber ich sehe den halt auch wirklich gerne in der Zeit. Also der macht das halt da gut. Ja, wie er auch, also jetzt mal auf den Film schon bezogen, der finale Kampf, wo er da hinter seinem Glasding steht und da mitfiebert und so und wow, du machst ihn kaputt, weißt du? Das wirkt halt irgendwie genau in seiner Rolle halt echt, das ist gut. Ja. Das macht Spaß.
Ja. Ne? Komplett halt also, Overacting, aber ich glaube, genau das braucht man auch in so einem Wrestling-Film.
Genau.
Ja, wollen wir loslegen?
Noah.
Ja.
Müssen ja, ne?
Müssen wir ja.
Aber eine Sache vielleicht noch, als wir uns überlegt haben, dieses Format zu machen, da war ich noch mehr oder weniger überzeugt davon, dass die WWE keinen Anteil daran hatte, diesen Film gemacht zu haben. Inzwischen muss ich das aber revidieren, weil tatsächlich der Film mehr oder weniger komplett von der WWE war und tatsächlich auch der Erfolg, also der finanzielle Erfolg, nahezu komplett an die WWE ging, was ich aber erst in der Recherche zu dieser Sendung jetzt erfahren habe. Mhm. Also ich dachte halt wirklich, dass Vince sich da nur eingebaut hat, um das Skript mit Hogan zusammen zu bearbeiten und zu verändern. Aber tatsächlich ist der ja mehr oder weniger, es wurden ja Leute angestellt von der WWE, um diesen Film zu machen. Und deswegen geht auch der Hauptteil des Geldes dann wieder zurück an die WWE, weil der, ich glaube, sogar fast eigenfinanziert von Vince war.
Mhm. Ja, ich meine, das, was heute eben die WWE-Studios sind, die wir ja kennen von den ganzen TV- und Videoproduktion hieß damals halt noch Shane Distribution Company.
Genau, und Shane ist halt nicht umsonst irgendwie da, das ist tatsächlich nach Shane McMahon benannt.
Genau.
Ja. Naja, kann man machen.
Ja. Also war halt mal so ein bisschen Fühler ausstecken, so ein bisschen.
Aber es ist der einzige Film unter diesem Banner. Das ist das einzige Projekt unter diesem Banner sogar, oder? Ich habe nichts weiter gefunden zu Shane Distribution.
Ist es so? Da habe ich jetzt tatsächlich.
Weil die anderen Filme, an denen dann Hogan wieder beteiligt war, sind dann nicht mehr WWE produziert worden, von der WWE produziert worden. Und deswegen ist dieses Shane, wie auch immer, Distribution Blobs, wie es dann heißt, dann das einzige Großprojekt. Und ansonsten mischt sich das nur noch bei Musikvideos mit ein oder bei ja, so Nebenproduktionen. Aber die sind dann eben oftmals auch schon wirklich fürs WWF-Fernsehen gewesen. Also Shane Distribution ist zum Beispiel bei einigen VHS-Releases damals noch mit einbezogen worden, neben dem Haupt, wie sagt man denn, Hauptveröffentlicher, Hauptstudio, also was ich sowas wie Silver Vision oder so, ne? Und daneben war dann halt noch Shane Distribution oder sowas. Aber tatsächlich als eigene Produktion ist das das erste und auch einzige Projekt. Ja. Und dann wurde es ja irgendwie 2002 in WWE
WWE
Films
Films.
und dann halt daraus WWE Studios, was wir dann heute kennen. Und genau unter diesem Banner, unter dem WWE Films Banner, wurde der Film ja remastered. Und deswegen dann auch wirklich offiziell unter dem WWE Films-WWE Studios Banner remastered und veröffentlicht worden.
Was wir vielleicht noch kurz erwähnen sollten, wo kann man den Film denn jetzt aktuell noch sehen, Matze? Im Streaming-Service aktuell nirgends.
Nee. Also man kann den auf DVD und Blu-ray kaufen. Blu-ray relativ teuer, DVD ist okay. Ansonsten eBay.
Ist halt echt schade, dass diese Perle nicht gestreamt wird.
Ja, also ich weiß nicht, ob das irgendwann über kurz oder lang mal darauf hinausläuft, dass das WWE Network auch diese WWE Studios, WWE Films, whatever, aufnimmt, denn da haben sie ja genug Produktionen, die sie durchaus dort veröffentlichen könnten, was sie aber nicht machen. Also, ne?
Ich finde es halt auch skurril, um jetzt mal so ein bisschen was vorwegzunehmen. Basierend auf diesem Film gab es ja dann auch eine Wrestling-Storyline im Hauptprogramm der WWF damals
Ja.
mit Hogan und Zeus,
Im
Zeus.
Build-up zum Release dieses Films.
Ja, und das Ganze ist ja dann beim SummerSlam hat es stattgefunden. Wir haben bei der Survivor Series ein Aufeinandertreffen und es gibt da tatsächlich noch einen extra Pay-Per-View, der heißt dann No Holds Barred The Match. Also No
The
Holds Barred The
Movie
Movie The
schräg The
Match.
Match. Ja.
Ja, genau. Und dieser Pay-Per-View ist auch nicht im Network.
Genau. Weil er offiziell als solches nicht stattgefunden hat. Man hat bei dem Pay-Per-View den Film gezeigt und danach dieses Match, das Tag-Match im Käfig. Und also Hogan und Beefcake gegen Zeus und Macho Man. Das war der Main Event im Käfig. Und die anderen Matches, die da drumherum liefen, die wurden nicht ausgestrahlt. Die fanden aber anders als dieser Main Event tatsächlich an diesem Tag statt. Und, oder,
Als
nee, ich
Dark
glaube,
Matches
zwei
quasi.
wurden vorher aufgezeichnet und der Rest fand an dem Tag statt oder so. Und das andere, der Main Event wurde bei Wrestling Challenge als Special aufgenommen. Also schon ein bisschen weird. Und ja, das fehlt halt im Network, weil offiziell wurde nur der Main Event ausgestrahlt. Es heißt, es gibt irgendwo eine Master-VHS von diesem Event. Wenn es das gibt, könnte es sogar sein, dass ich das besitze. Müsste ich mal in meinen Videokassetten durchgucken, weil ich ja durch das Tape-Trading relativ viele Master auch dann als Kopien bekommen habe. Aber die restliche Card las ich ehrlich gesagt gar nicht so schlecht. Habe ich jetzt natürlich auch im Build-up zu diesem. Jetzt habe ich das natürlich wieder nicht offen. Doch hier ist es. Können wir ja mal durchgehen. Ist eigentlich gar nicht so schlecht. Also würde ich mir sogar angucken. Ja, also ich gehe jetzt mal ganz kurz durch. Dusty Rhodes gegen Big Boss Man. Ultimate Warrior gegen Dino Bravo. Andre the Giant unter Haku als Colossal Connection gegen Demolition. Was natürlich auch interessant ist, weil Demolition X ist ja Teil des Films. Und Mr. Perfect gegen Ron Garvin. Das sind die vier, in Anführungsstrichen, Dark Matches vor dem eigentlichen Match, was dann ausgestrahlt wurde.
Das klingt ja gar nicht mal so verkehrt.
Eigentlich nicht, ne?
Und dann als Main Event dann eben schönes Steel Cage Match mit dem Halfster. Ist für 89 eine nette Card.
Absolut. Und es ist halt auch, also es hast du direkt zwei Titelmatches, ne? Mit IC-Titel vom Warrior und der Colossal Connection, also mit Demolition als Champions. Dann, dass ja dadurch dann erst sich die Colossal Connection Richtung Tag-Titel-Szene bewegen und ein paar Monate später ja schon Tag-Team-Champions sind. Ja, also kann man machen.
Mal ganz kurz noch aus dem Nähkästchen geplaudert. Als ich damals angefangen habe, Wrestling zu gucken, lief ja noch ringfrei. Ja, mit Marcel Aubur. Und da haben die damals in einer Episode die PWI Top 500 Wrestler einfach so als Liste durchgejagt durchs Bild.
Okay.
Und da war auf Platz 500 Zeus.
Oh.
Und das hat sich irgendwie bei mir eingebrannt. Das war die einzige Nominierung von Zeus in diesen PWI Top 500. Und ich glaube, alles zwischen Platz 1 und 500 ist komplett irrelevant von der Einordnung, aber der Platz 1 und der Platz 500 sind irgendwie die Namen, die man sich merkt.
Hogan und Zeus.
Und im Jahr 1990 war auf Platz 1 Hogan und der letzte in der Liste war Zeus. Ja, und dann ist mir dieser Film über den Weg gelaufen und ich so, ach, dieser Zeus.
Obwohl ich da, also mal ganz ehrlich, die PWIs, da sind wahrscheinlich die Top 50, vielleicht die Top 100 maximal, die sind wahrscheinlich irgendwie noch auf Signierlagenstatistik und der Rest doch einfach nur, ach, welchen Namen, wer hat denn noch in diesem Jahr gewrestelt, die packen wir einfach mal irgendwie random in irgendeinem Mixmax dazwischen. Ja. Also ich würde sagen, Zeus auf 500 ist genauso bekloppt, der wäre sinnvollerweise wahrscheinlich auf 225, weil er mindestens, also was ich, wie ich finde, PWI sollte nicht nur Signierlagenstatistik beinhalten, sondern eben auch so Buy-Rate-Sachen und sowas mit beinhalten. Ne? Also es ist ja, wenn Wrestling eine Signierlagenstatistik-Sportart wäre, dann würde PWI-Statistik Sinn machen auf Signierlagenstatistik. Da geht es aber nicht drum, der Entertainment-Faktor fehlt in so einer Liste. Und deswegen ist Zeus auf 500 völlig bekloppt. Der hätte vielleicht sogar in die Top 100 gepasst in diesem Jahr.
Zeus.
Also in 89, nicht in 90.
Ja. Das war ja dann nicht sein einziger Ausflug ins Wrestling.
Ja.
Ja. Unser Freund Heine Lister hat ja dann später nochmal bei der WCW vorbeigeguckt.
Als Sea-Gangster.
Sea-Gangster und natürlich mit dem Hulkster gefädet.
Ja.
Als Teil vom Dungeon of Doom. Ja, und das
war. Habe ich ja vorhin schon gespoilert, ne? The Alliance to Destroy Hulkamania.
Ja.
Und da war dann der Partner, den er bei der WWF hatte, nämlich der Macho Man, war auf der Seite von Hogan.
Mhm. Ja, ich meine, hat mir offensichtlich nichts gebracht. Er hat ja nur Niederlagen gehagelt.
Ja, deswegen ist er wahrscheinlich auch so schlecht dann. Aber sind wir ganz ehrlich, bei 3 oder 4 Matches, die du im Jahr hast, mit anderen Leuten, die da über ihm stehen, sozusagen, die vielleicht einen Sieg haben, aber dagegen vielleicht 30 Niederlagen, haben effektiv trotzdem eine schlechtere Signierlagenstatistik. Der eine hat zwar 100%, aber der andere hat ja viel häufiger verloren. Das heißt, macht Zeus auf dem letzten Platz effektiv wirklich Sinn? Aber das ist wieder eine Frage über Sinn und Unsinn der PWIs. Und da wollen wir gar nicht mit anfangen, glaube ich.
Ja, oder generell über Siegniederlagenstatistiken.
Ja, macht eigentlich nicht so. Ist interessant heranzuziehen, machen wir ja im Jahresendreview auch, nicht ganz ohne Grund. Aber sich darauf zu stürzen und das als bare Münze zu nehmen, das ist dann schon wieder Quark.
Ja. So. Machen wir einen Haken hinter das ganze Brimborium außenrum.
Ja.
Dann beginnen wir mit dem Film, Matze.
Ja, was willst du denn da groß erzählen? Jetzt bin ich gespannt.
Wir beginnen genau da, wo der wichtigste Teil der Welt stattfindet, in der Wrestling Arena. Wir werden begrüßt von niemand anderem als Jesse Ventura und Tony Schiavone?
Min Jin.
Ja, Min Jin. Und ich war so schockiert von den deutschen Stimmen.
Jesse the Nobody Ventura hat Oakland gesagt.
Wieso hatte ich jetzt Tony Schiavone im Kopf? Ach, weil ich jetzt nachher noch tatsächlich das SummerSlam-Match mir angeguckt hatte.
Ach so, ja, okay.
Da waren Schiavone und Jesse als Kommentatoren am Start.
Ja, das kann sein.
Ja. Ja, eine wunderschöne deutsche Stimme von Howard Finkel im Ring. Joey Morella ist im Ring. Also du hast hier 1:1 ein WWF 1989 Wrestling-Set aufgebaut. Aber halt, anstatt alles in Rot-Gelb, natürlich alles in Hellblau und Weiß, denn das sind die Farben des Ripsters, der direkt zum Anfang eine Titelverteidigung hat gegen den Number One Contender, ja. Jake Bullet, Matze. Was für ein Match, was für ein Mann.
Ja.
Der holte die Axt raus.
Der eine, also der, ne, der eine ist halt Rip und der hat seinen Hammer. Und der andere hat eigentlich sonst eine Axt und holt einfach die Kugeln raus.
Ja.
Bullets.
Warum zum Geier hat er sich geschminkt? Nur um die Augen.
Weil das wahrscheinlich am ehesten noch Gewöhnung ist. So ein bisschen von der Dunkelheit von Demolition X.
Haben Sie gesagt, X, kein Facepaint. Ach, verdammt, ich habe die Augen schon angefangen.
Ja, oder das, die Bright Lights, die Gewöhnung.
So.
Weißt du? Weiß ich, keine Ahnung. Einfach, dass er martialischer und böser aussieht.
Gut. Dann haben wir ein schönes Match hier mit Rip gegen Jake Bullet. So, von der Wrestling-Perspektive, ich würde mal sagen, typisches Hogan-Match, ne? Also, der Ripster kämpft echt ähnlich wie der Hulk, ist erstmal aufgefallen.
Matt Stryker hat in dem Video, was die WWE veröffentlicht hat, als der Film dann remastered wurde und dort mehrere Wrestler dann über den Film gesprochen haben, waren Caitlin, Matt Stryker, Boris Clay, Miz, Kofi und weitere. Und Matt Stryker hat gemeint, er könnte überhaupt nicht verstehen, warum man Rip effektiv wirklich mit Hulk Hogan vergleicht, weil es doch so viele Unterschiede gibt zwischen diesen beiden Charakteren. Man muss doch nur mal sehen, Hulk Hogan trägt rot. Trägt gelb. Ja, und Rip trägt blau. Guckt er in die Kamera. Muss ich noch mehr sagen? Doch, was ganz anderes. und ich finde das so gut, wie sie. Dieses Video gibt es auch auf YouTube. Die machen sich da so über diesen Film eigentlich lustig, aber wertschätzen ihn gleichzeitig auch irgendwie, weil sie ihn halt irgendwie dann so ein bisschen durch den Kakao ziehen.
Ich finde schön, dass man auch direkt hier am Anfang so einen roten Faden etabliert, weil Rip jeden Moment des Triumphes zelebriert, indem er seinen Daumen nach oben, den kleinen Finger ausstreckt, den Bizepsflex macht er.
Ja. Ja,
Und das macht er in jeder Gottverdammten.
die Snooker-Szene, also die Snooker-Geste, ne? Dieses I love you, nur mit eingeknicktem Zeigefinger und ist auf einmal die Rip-Pose. Rip-em!
Und immer schöne Bizepsflexen dabei.
Natürlich.
Ja.
Largest arms in the world und so.
Ja, und wie wir da eben feststellen, das ist der beliebteste Mann auf dem gottverdammten Planeten. Er hat die höchsten Ratings ever, was ein ganz, ganz großer Dorn im Auge ist des Herrn Brell. Ja, der Chef ist des World Television Network. Der Konkurrenzsender zu dem Programm, auf dem Rips Wrestling-Zeug läuft. Und nachdem Rips Wrestling-Show einfach das Geilste ist, was du haben kannst auf dem Planeten, sind halt die Ratings auf dem World Television Network am Sinken und deswegen ist die Mission vom Herrn Brell: Ich muss diesen Mann haben. Matze, ist Brell Ted Turner?
Ich denke schon.
Das war eine
Also
Frage, die der
zumindest
hier Stefan an mich gestellt hat
angelehnt.
heute.
Angelehnt. Oder? Also gehe ich fast von aus.
Vermutlich, ne? Es würde auch so passen, so vom Zeitraum her, weil Turner ja ein Jahr vorher bei der NWA eingestiegen ist.
Also, sie konnten ihn halt einfach nicht so nennen. Aber offensichtlich ein Konkurrenznetzwerk mit einem, dem es egal ist, ob er über Leichen geht, blub, blub, blub. Könnte man auch mit dem aktuellen Wissen sagen, okay, das ist die Version des modernen Mr. McMahon, der dann Austin und alle anderen dann in ihre Schranken weist, da er seine Autorität ausnutzt und alles macht und seine Konkurrenz ausmehrt, WCW, ECW und so weiter und so weiter. Wir wissen natürlich auch, dass dieses so einfache Aussage im Wrestling nicht ganz so einfach ist, weil die WWE ja auch oftmals der ECW geholfen hat. Aber zu dem Zeitpunkt damals, als der Film erschienen ist, glaube ich schon, dass die Blaupause oder die Schablone für diesen Braille-Charakter in der Konkurrenz der WWF lag, ja.
Er wird auch wunderschön eingeführt, dieser Brell. Also es ist von Anfang an super als Arschloch kategorisiert. Ja, er steht da in seinem Meeting Room, beschimpft seine Mitarbeiter. Ja, vor allem die weibliche, die, wie heißt sie, Miss sonst irgendwas? Egal. Was sie für eine doofe Kuh halt ist.
Wackler?
Das kann sein, ja.
Nee, Tidings. Wackler heißt die Tante. Rebecca Wackler und Miss Tidings ist das.
Miss Tidings, genau. Und dann
Ich
schlagen
habe
sie ihm
gerade falsch
vor.
rum gelesen.
Ja.
Wenn man cheatet, muss man schon richtig lesen, ne?
Und dann sagt er halt, er will diesen Rip haben. Ja. Sie sollen ihm ein Angebot machen, was er nicht ablehnen kann. Er will diesen Rip haben und seine Mitarbeiter sagen: Du, Chef, das haben schon andere probiert. Die kriegen wir nicht. Aber das akzeptiert Brell nicht und deswegen wird Rip eingeladen, Matze.
Ja, das Outfit ist cool zu diesem Gespräch. Das ist nämlich New World Order. Wolfpack-mäßig in Rot-Schwarz. Generell finde ich das ja ganz cool mit den Farben, muss ich gestehen. Also er hat halt immer zwei Bandanas auf, eins drunter und direkt eins drüber. Und das eine ist halt grundsätzlich weiß unten. Und dann hat er das Blaue mit der Hauptfarbe oben drüber. Dann hängt das Weiße und die blauen Bändchen hängen hinten so ein bisschen runter. Und hier zu diesem Gespräch ist er halt im Business-Look, trotzdem noch in hautengen Spandex. Aber alles eben in Rot-Schwarz. Also unten drunter das Bandana ist rot, oben drauf das Bandana ist schwarz. Wir sehen also einen relativ frühen Hollywood-Rip. Ja. Und ich weiß nicht. Ist halt, wie es ist. Wird eigentlich irgendwann mal irgendwo erwähnt, dass Rip und Randy mit Nachnamen Thomas heißen? Oder ist das nur in dem Begleitheft erzählt und erklärt? Ich glaube nämlich, die heißen im ganzen Film immer nur Rip und Randy.
Ja, der Name wird
Ohne
nie erwähnt.
Thomas. Nee, ne? Dann ist das
Das
wirklich, dann ist
ist
das
RIP.
wirklich nur durch das, also es gibt ein Begleitheft, so ein Mediabook oder was auch immer, was dann damals erschienen ist. Ich wollte es erst noch kaufen, tatsächlich auf eBay, hab gedacht, ach nee, komm, so viel ist es dir dann auch letztendlich nicht wert. Egal, was da drin steht, weißt du wahrscheinlich dann eh durch Wiki oder whatever. Aber da steht entsprechend drin, dass die Rolle Rip Thomas heißt. Aber im Film wird's, ich bin mir auch wirklich fast zu 100% sicher, dass das nicht einmal erwähnt wird.
Ja, Matze, der Mann ist so toll, der braucht keinen Nachnamen. Ja, und jetzt stell dir mal vor, wenn der jetzt diesen Vertrag unterschrieben hat, der hätte einfach nur RIP drunter gesetzt. Der Undertaker wäre komplett ausgemarkt.
Es gibt ja auch so eine Szene dann in dem Kampf, da im finalen Kampf, wo dann Rip auch irgendwie da länger am Boden liegt. Meine Initial Reaction vorgestern war dann Rip, Rip.
Und alle rufen, RIP, RIP, RIP.
Ja,
Und ich
Rip,
weiß
Rip.
nicht, feuern Sie ihn gerade an oder sind Sie für Zeus?
Ja.
Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Brell möchte ihn unter Vertrag nehmen, gibt ihm einen Blankoscheck. RIP stopft ihm das Ding in den Mund, weil er einfach viel zu integer ist. Ja, also.
Ich werde nicht dabei sein, wenn dieser Check eingelöst wird. Was für eine dumme Aussage.
Und.
Übrigens, in dem Moment, glaub ich, auf der Höhe sind wir auf Englisch geschwitcht.
Aha.
Ja? Also, es war auf Deutsch ein bisschen anstrengend.
Ich glaube tatsächlich, dass diese deutsche Synchro viel von dem Charme auch noch ausmacht. Das ist wie bei diesem Bud
Ja, ich
Spencer-Film
glaube,
halt
ja.
auch, die du vorhin schon genannt hast.
Aber dazu muss ich sagen, dass meine Version irgendwie asynchron wurde auf der Höhe. Und das war mir dann ein bisschen zu anstrengend. Und dann bin ich auf die englische Version geswitcht und ja.
Wenn
War
du
leicht zu ertragen.
ein schönes Trinkspiel machen möchtest an der Stelle, ja? Musst du einfach jedes Mal, wenn RIP knurrt, einen kurzen trinken.
Nee. Ja, ich nicht.
Da bist du nach 10 Minuten weg.
Ja, oder böse guckt oder irgendwas, ne? Ja.
Ja, also, RIP nimmt den Vertrag natürlich nicht an. Ja. Ist ja auch im Endeffekt wie aus dem Leben gegriffen. Der Hulk, der wird ja auch nie die WWF verlassen.
Ja, hallo?
Ja, also,
Undenkbar.
niemals, niemals würde er das große Geld annehmen. Und irgendwo anders hinwechseln als da, wo sein Herz schlägt, wo die Heimat ist.
Wie hat Jim Ross gesagt? No holds barred, more like no profit allowed. Ja, kann man machen.
Brad ist ein ziemlicher Narzisst. Der findet diese Ablehnung nicht so gut und beschließt dann, dass man dem guten Rip mal eine kleine Lektion erteilen sollte. Und da kommt es zu vielleicht der ikonischsten Szene, die hängen geblieben ist aus dem Film, weil Rip dann in der Limo, in der er kutschiert wird, entführt wird, in irgendeine Tiefgarage gefahren wird, unterwegs schon immer schön gegen die Tür tritt und damit das Auto komplett in Schlingern bringt.
Ja.
Mega. Ja, und er,
Und die Tür natürlich auch so Beulen bekommt, als ob von innen Schüsse fallen
ja.
und nicht raus können, weil das Auto zu stark
Es
geschützt
ist
ist.
der Atomic Boot, also
Ja.
seh ich schon ein. Ja, und dann stehen die in dieser Tiefgarage und die ganzen Schlägertypen außenrum. Und dann kommt, Matze, die ikonische Szene.
Ich
RIP
finde es
geht
zwei.
durchs Dach.
Ja.
Ja, und zwar senkrecht nach oben, wie eine Rakete, ja. Springt durchs Dach, landet auf dem Dach, ja, also sozusagen ein Reverse JBL ist es, ja. springt durch das Dach, landet da drauf und knurrt die alle an.
Die natürlich auch da sind.
Ja.
Genau da, wo er endlich rauskommt, sind natürlich auch die Bösen dann da, ne?
Natürlich.
Ist ja klar.
Da gibt es eine Keilerei.
Ja.
Also ich
ja,
muss
die
sagen,
ist halt Bud Spencer und Terence Hill-mäßig.
Also die eine Klauslein, die er da verpasst, die ist echt schön.
Auf dem Dach da. Also ja. Vorne, die Motorhaube, so heißt es.
Genau, die ist echt schön. Eine schöne Schlägerei.
Das ist fast die einzige richtige Wrestling-Aktion. Ne? Die andere ist der Bodyslam.
Mhm. Ja. Und dann, wenn du sagst, zwei Szenen, die hängen geblieben sind, vermutlich der Fahrer noch, oder?
Ja, finde ich super. Der Fahrer, der ja dann vorher schon, also der die Entführung ja eigentlich durchführt und dann ja auch den Raumtrenner sozusagen hochfährt, dass Hulk sich da nicht mehr, also Rip, sich da nicht mehr groß erwehren kann und auch, ne, hey, du bist falsch abgebogen, hey, Keule, du hättest da rausgemusst. Und dann greift Rip halt in der Rolle, dass er entführt wird, mehr oder weniger, von da an geht das halt los. Und dann fährt der Chauffeur halt irgendwie diese Trennwand da hoch und hat aber, er schwitzt immer mehr, also du siehst, er ist schon aufgeregt und fährt halt mit dem Auto überall gegen, wo es gegenfahren kann, ja, also dann hat halt Hogan sich diesen ganzen Schurken da entledigt mit allen möglichen Aktionen, den einen haut er durch die Scheibe durch, den anderen stopft er einfach von oben durch die Limousine durch, da wackeln die Beine noch hinterher, so und dann steht er halt vor dem Chauffeur, der ihn ja nur effektiv entführt hat und du siehst schon beim Aussteigen, dass der halt die Hose halt nass hat und dann guckt Hogan ihn, also Rip guckt ihn so an. Was steht der dir so? Ich hab Kacka in die Hose gemacht. Du hast dir die Hose geschissen? Ja, aus Versehen. Das ist das Beste. Das ist das beste Zitat des ganzen Films.
Das ist im Englischen auch so wunderschön. What's that smell? Dookie.
Stimmt, ja, stimmt. Wir haben noch gar nicht auf, wir haben an der Stelle noch gar nicht auf Englisch geschwitzt, sonst hätte ich ja gar nicht auf Deutsch mehr das zitieren können.
Ja.
Ja. Ah, super. Großartig. Und dann dieses ja, aus Versehen. Warum? Ja, aus Versehen in die Hose gekackt. Ja, super.
Oh, und Rip grunzt ihn einfach.
Ja, und vor allem Szenenende. Einfach fertig, weißt du?
Ja.
Genug. Ja. Genauso bekloppt eigentlich, aber gut. Kann man machen.
Ja. Gibt einen harten Cut. Wir sehen wieder Brell, der in eine Bar geht. Ja, die wird dann später im Film wunderbar benannt als Abschaumbar.
Ja.
Ja. Da habe ich natürlich dann gleich mal meinen Monkey Island Trigger gehabt, ne? Die Scumbar. Hey. Und in dieser Bar, die ist echt heruntergekommen. Ja, klar, ich meine, wenn sie Abschaumbar ist, da finden halt irgendwie so in so einem improvisierten Ring halt so ein paar Prügeleien statt, ne? Und Brell möchte jetzt im Endeffekt ein Konkurrenzprodukt aufbauen. Und das, da rekrutiert er da im Endeffekt seine Jungs da drin, sag ich mal.
Ja.
Die stechen halt komplett raus, weil er und seine beiden Corporate Stooges halt in den Anzügen dann da bei den ganzen versifften Pennern da unterwegs sind. Ja, die Bedienung ist ein Traum.
Die Bedienung sagt ihnen auch schon mehr oder weniger, glaube ich, ihr seid falsch. Die Schwulenbar ist direkt gegenüber.
Ich finde es sehr interessant, dass da natürlich als Dekoration ein Käfig an der Decke hängt mit einem Kleinwüchsigen drin, der Zeug in die Drinks schmeißt.
Ja.
Ja, also gehört einfach an jede gottverdammte Bar.
Bei dem es übrigens im Internet einen Fehler gibt, wo Leute sagen, dass es ein junger Peter Dinklage ist, was aber falsch ist, weil es ist Rick Allen. Und ich dachte, also Sina sagte auch gleich, oh, ist das hier der aus Game of Thrones? Ich sage, das kommt doch zeitlich gar nicht hin, oder? Dann hatten wir das ein bisschen recherchiert und dann gibt es tatsächlich im Internet mehrere Leute, die das sagen, dass das ein junger Peter Dinklage ist. Und ich dachte mir so, oh Gott, wie alt ist denn der inzwischen? Aber dann habe ich das nochmal genauer recherchiert und dann habe ich herausgefunden, dass Peter Dinklage halt das nicht ist, sondern dass das eben Rick Allen ist, der damals relativ viele Lilliputaner gespielt hat. Mhm. Ja, also ist es nicht Peter Dinklage. Oder heißt, ich sag mal Dinklage, aber der heißt Dinklage, ne? Aber egal.
Also ich war bis jetzt auch überzeugt, dass er Dinklage heißt. Jetzt kommst du mir an als Serien- und Filmexperte und sagst Dinklage und ich so, oh.
Nee, das mach ich nur, weil der Peter heißt. Peter Dinklage.
Ach, weil er Peter das heißt.
Ja, klar, er kann doch Peter heißen. Heißt er, wenn er Peter heißt, dann heißt er Dinklage. Ja, wenn er Peter heißt, heißt er Dinklage. Nein, der heißt Peter Dinklage. Aber es ist halt so, ich verdeutsche doch alles gerne.
Na gut, jetzt habe ich schon gezweifelt kurz.
Nein, nein, nein. Es sei denn, jemand kann das korrigieren, dass er wirklich den klar geheißen, aber dann bin ich wiederum verwirrt. Das mache ich nur.
Da kam irgendjemand sonst auf die Idee noch. Egal.
Wer macht das bestimmt genauso wie ich?
Wir
Müsste
lernen
man kloppen.
hier noch ein weiteres Highlight in der Bar kennen, nämlich Stan Hansen ist im Film. Ja, dessen Rolle im Cast einfach nur als Neandertaler bezeichnet wird.
Ja, weil diese Bar ist halt so eine Come-as-you-are-Catch-Bar. Also wo jeder einfach nur, wie er gerade von der Arbeit kommt oder wie er gerade aussieht, versifft oder nicht, völlig egal, Hauptsache du kannst hauen. Und genau das wird ja auch das Prinzip dieser Sendung, die da aufgezogen wird. Ja, also, ja.
Ja, und der ist halt einer der Top-Prügler da drin.
Er ist der Top-Prügler sogar. Also er ist the guy to beat. Also
Okay.
er ist erstmal der als letztes den bis dahin Siegreichen herausfordert und wahrscheinlich gewinnt er dann auch. Also er ist der Top-Guy.
Es ist der Champ.
Ja,
Der
sowas,
Bar.
wenn man das so nennen möchte, ja.
Gut. Ich meine, deswegen hat er auch einen Thron dann hier Backstage, ne,
Genau.
auf dem er seine Sitzung hält natürlich, als die Lakaien von Breldam mal kurz sich erleichtern wollen. Und natürlich ist alles runtergekommen, versifft.
Da haben wir
Ja.
übrigens gerade gegessen und Sina hat das Essen kurz weggestellt, weil ihr das alles zu eklig war. Also das ist halt wirklich runtergekommen. Das ist schon anständig eklig. Ja. Wie gesagt, wir waren halt gerade in dieser Szene, die irgendwie so 3, 4 Minuten geht oder so, waren wir halt gerade beim Essen und Sina so, ich mag gar nicht essen, das ist mir zu eklig. Also kann ich schon nachvollziehen. Ne? Also ja, ist schon anständig. Bäh.
Also, und dann stehen diese zwei Dullis da hinten, die keinen Arsch in der Hose haben, ne, und machen sich halt lustig über die Leute, die da in dieser Bar rumrennen, ne?
Auch die Schwester, also die Bedienung,
Ja.
was halt die Schwester vom Neandertaler ist.
Und dann kommt eben jener Neandertaler aus dem Klo raus und packt die beiden
Macht es, die gucken sich um. Oh Gott, da ist ja noch jemand. Oh Gott. Und da ist natürlich genau
an
der.
der
Ja.
Und just als sie praktisch packen will und androht, dass sie jetzt ins Urinal taucht, guckt er an ihn runter und sagt, ja, was ist das denn? Das ist ja ein kleines Wutzelwürstchen. Und da haben wir noch ein kleines
Tiny
Wutzelwürstchen.
Wiener im Englischen.
Bitte?
Tiny Wiener im Englischen.
Ja, komm, Wutzelwürstchen ist schon
Ja.
sehr geil. Also, Stan Hansen finde ich echt geil in der Rolle, wie halt
Er
diesen
hat
Neandertaler spielt.
Frankie auch geschrieben, ist mir egal, also Scheiß auf Hogan, Scheiß auf Zeus, Stan Hansen rettet den Film.
Definitiv.
Ja, hat Frankie auf Facebook geschrieben.
Ja, auch dann später, als dann im Endeffekt diese Sendung gedreht wird und das Set dann steht in der Bar und die Stooges dann wieder reinkommen, ich sag, ah, das sind ja meine Wurzelwürstchen
Ja, kann man machen.
wieder. Ah, das ist geil. Ja, also Brell verliebt sich sofort in diese Gewalt und beschließt dann eben ein Sendungsformat zu produzieren. Battle of the Tough Guys, Schlacht der harten Jungs. Regeln gibt's keine, es wird gehauen, bis nur noch einer steht und der Sieger bekommt 100.000 Dollar. Steuerfrei.
Und weißt du, was bei mir passiert ist mit diesem 100.000 Dollar? Was da für eine Assoziation bei mir entstand?
Eine Million Dollar.
Genau, deswegen habe ich gestern aus dem Powers angefangen. Weil ich das einfach, das war so eine Synapse, die sich bei mir im Kopf aufbaute während des Films. Und dahinter dieses, ne, wie er dann, und, ach, 1 Million Dollar, das ist echt nicht viel, wir müssen da schon mehr drauf machen. Und dann, na gut, dann 100 Milliarden Dollar. Und irgendwie. Weiß nicht, hat diese aus, wie er das ausspricht, da so im Ring stehend, hat sich irgendwie Synapse aufgebaut zu Austin Powers. Keine Ahnung
Vor allem dann dieses steuerfrei noch hinterhergeschoben. Und das
warum.
siehst du halt, wie aus allen möglichen Ecken die härtesten Jungs halt dann bei der Arbeit ihr Zeug wegschmeißen und dann losziehen, um an der Schlacht der harten Jungs teilzunehmen. Die dann auch stattfindet, eben in der Bar, in der Abschaumbar.
Bisschen renoviert, ein bisschen Kameras hingestellt und ein kleines bisschen sauber gemacht.
Und während der Sendung debütiert Zeus, der einfach da die Tür einschlägt, die Bedienung am Gesicht packt, wie so ein Facehugger, einen Meter in die Luft hält. Ja, Brad ist sofort unsterblich verliebt in diesen Mann. Und ja, Zeus schlägt den Neandertaler kaputt und gewinnt $100,000 steuerfrei.
And the winner is... was ist eigentlich dein Name? Was ist das? Nimmt sich Zeus das Mikrofon. Müsste ungefähr 1:1 kommen.
Ja. Ich hoffe, du hast jetzt auch so geschwitzt dabei.
Puh, ich schwitze immer. Gut. Ich hab so einen Grundschwitzi.
Und schwarz bist der auch, also...
Ja.
Du könntest sein Bruder sein, sein Zwillingsbruder.
Ja. Ja, ich bin Suet.
Ah.
Ich musste jetzt kurz überlegen, wie das rückwärts ist. Das kann ich nicht so schnell kriegt. Egal. Ja. Nee, bin ich nicht. Aber ja, dieses wurde übrigens auch nachgemacht dann von den verschiedenen Wrestlern, die da in den WWF Einspieler da, dann haben die auch alle versucht. Ich glaube, am besten hat das Kofi hinbekommen. Bei dem klang das ganz gut. Aber ja, der Zeus redet nicht so viel.
Nee.
Er ist mehr auch so der Grunzer und Schreier.
Wie es halt so üblich ist bei den Catchern.
Ja, die Catchers.
Ja, die. Das wäre auch so eine schöne Sitcom. Die Catcher. Und da wird nur geschrien und gegrunzt. Und ab und zu geht eine Couch kaputt.
Ja, und zwischendurch Lacher einspielen natürlich.
Ja, genau.
Ja. Einfach jemand grunzt. Ja. Sowas, genau.
Ja.
Oder wie Pokémon. Die unterhalten sich einfach nur mit Schreien und Grunzen. Und aufgrund der Phonetik, wie sie das Schreien und Grunzen betonen, weiß man, okay, der ist jetzt böse, der ist gerade glücklich oder was weiß ich.
Ja, stell dir mal vor, wenn die Wrestler auch nur ihren eigenen Namen sagen könnten. Rip, 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 rip.
Rip, rip, rip. Rip. Ja, sehr gut.
Ja. Parallel dazu lernen wir, dass das Rip eine neue persönliche Assistentin zugeteilt bekommt, Samantha, die so ein kleines bisschen seinem Image schrauben soll. Du siehst, dass Rip sehr angetan ist sofort von ihr und er lädt sie halt zum Essen ein. Da geht sie in ein ganz feines französisches Restaurant, ja, mit dem Etepetete-Kellner, der Escargot empfiehlt.
Immer mit ihr spricht.
Ja,
weil
ja.
Es sieht ihm halt schon von vornherein so ein bisschen, ach, der ist groß und das ist so. Der ist auch ein Neandertaler, wie Stan Hansen. Und deswegen redet er halt mit ihr.
Ja.
Auf Französisch.
Ja. Und ja. Dann stellt sich raus, dass Rip in dem Hotel, in dem Restaurant natürlich Stammgast ist und dass das Übliche halt nimmt.
Ja.
Ja. Er ist halt ein Mann von Welt. Also er ist nicht nur der Schönste oder Größte und der Beste, er ist auch halt einfach der Kultivierteste.
Ja. Er ist einfach der Alleste.
Ja.
Ja.
Ja. Die beiden gehen dann auf Geschäftsreise zusammen und es wird festgestellt, dass ihr Büro nur ein Doppelzimmer gebucht hat.
Ja,
das gibt natürlich dann gleich
auch nur ein Bett.
Ne? Also natürlich auch nur ein Bett. Und da siehst du halt auch, er ist halt nicht nur der Schönste und Beste und Kultivierteste und alles, sondern halt auch ein reiner, integrer Mann. Also er packt direkt hier sein Wrist-Tape aus, baut eine Trennwand auf aus Wrist-Tape und Decke, die da drüber hängt. Und
ist natürlich Rip-Tape in dem Fall, ne?
Rip-Tape natürlich, macht natürlich alles im knappen Schlüppi, während sie halt in knappen sexy Dessous-Zähne putzen geht und zurückkommt und natürlich links an beide nebeneinander schön züchtig im Bett, ja, diese Decke dazwischen.
Du hast die lustige Szene übersprungen, dass beide dann halt, also gegensätzlich der Tür, sie im Bad, er im anderen Zimmer sich die Zähne putzen und er seinen Mund ausspült und dann geht die Tür wieder auf und er schluckt das Zeug runter. Und dann der Gesichtsausdruck, ich hab's runtergeschluckt, scheiße.
Ja. Weil er da gerade beim Ausspucken sich so schön nach vorne beugt und dann kommt sie halt aus dem Badezimmer raus und der steht
ja, er wollte gerade in seine Tasche spucken.
Genau, und er reckt dir diesen roten Schlüppi-Arsch entgegen.
Ja.
Ja, es kommt, jetzt kommen muss, ne? Also, es ist Nacht, die beiden schlafen. Sie wacht auf, weil auf einmal das Bett quietscht.
Sich in einer sehr gut zu erkennenden, wiederzuerkennenden Rhythmus, blups, sich bewegt. Und sie denkt, was macht denn der da?
Ja.
Guckt natürlich, weil sie neugierig ist und diese Wand ist natürlich für Frauen, die Wand gilt nur für Männer, ja? Frauen dürfen durch Wände einfach durchgucken, die so gezogen werden. Sie guckt einfach durch und sieht da so zwei Dinger. Die Kamera wird groß und Hogan macht gerade seine Liegestütze.
Mitten in der Nacht. Ja, also Matze, machen wir doch auch, oder?
Ich? Immer.
Logisch,
ich höre gar
oder?
nicht auf. Ich
Also,
mache es, während ich gerade rede.
Wollte ich gerade sagen, also eigentlich bist du ja hier schon voll dabei, ne?
Ja, ich habe das aber inzwischen auch so gut trainiert, dass mir gar nicht mehr auffällt, dass ich gerade arbeite,
Das ist
dass
das?
ich halt auch nicht groß schwer atme oder sowas. Ich mache das einfach,
Bist
ne?
du
Ich
doch
mache es einfach,
einfach
weil
ein
ich es mache.
Tier.
Ja, das ist richtig.
Ja. Und da kommt natürlich der Moment, wo er sich dann einfach frustriert ins Bett plumpst, lässt das Bett bricht natürlich zusammen, sie rollt auf ihn drauf, fühlt sich belästigt und er beschließt, ach komm, ich gehe in die Lobby, da ist eine Couch. Die ist anschmiegsamer.
Die im Englischen sagt er irgendwie, there's a couch in the lobby that has more humor than you. Das fand ich eigentlich ganz gut. Und vorher ja auch die Aussage, weil sie ja dann ihm mehr oder weniger droht, komm nicht auf meine Seite. Ne? Und schön anständig bleiben. Und er dann auch genau in dem Moment, wo sie dann auf ihn draufrollt, weil er ja runterrutscht, dann also das Bett bricht er so zusammen. Und dann, ach, ich dachte, wir hier, ne? Also ich da, aber sie und also, ne? Und sie gleich ganz, ganz oh, wie kannst du nur? Aber das ist tatsächlich eine relativ, ja, ich möchte nicht sagen, gute Szene, aber das ist jetzt gar nicht so schlimm. Das ist so 80er-Jahre-Charme-Szene. Ne? Irgendwie so, auch mit den ganzen Outfits, die sie da haben und irgendwie, keine Ahnung, das hätte auch in gutem anderen Film funktioniert und finde ich gar nicht so schlimm, muss ich gestehen.
Ja, ist halt so
Habe ich ein bisschen geschmunzelt.
die typische Liebeskomödienszene halt, ne?
Ja.
Ne, wie wir es halt in 1000 Filmen wahrscheinlich auch schon gesehen haben.
Genau.
Wo halt dann der männliche Protagonist halt vermutlich nicht unbedingt Liegestütze macht, weil das macht nur Rip. Aber solche Szenen kennen wir halt.
Ja, und soll halt wieder dann darstellen, die Rolle, in der sich Rip halt befindet, dass er halt dieser große Teddybär ist. Ne? Also zu allen immer lieb und höflich und Kinder werden gut behandelt, Frauen werden gut behandelt, alle seine Freunde werden gut behandelt. Wenn man aber gegen ihn ist, wenn man ihn an Karren pisst, dann.
Du meinst so wie die Typen, die das Diner überfallen? Ja, denen er dann Torten ins Gesicht schmeißt.
Also die ganze Einrichtung wird kaputt gemacht, weißt du? Aber am Ende feiern sie ihn, weil er die drei Leute da einfach weggemacht hat. Anstatt einfach zu hauen, weißt du? Er macht alles kaputt. Er reißt den Barhocker raus oder diesen Hocker da, was auch immer.
Das ist der Wrestler-Instinkt. Im Zweifel nimmst du einen Stuhl.
Ja, weißt du, alles. Aber er macht alles kaputt. Das ganze Essen ist kaputt und die Bar feiert ihn. Ja, Rip,
Ja.
geil. Du bist immer noch so geil wie früher, cooler Typ. Aber eigentlich ist überall Chaos, weißt du?
Ja. Aber was wir halt gelernt haben, ne? Der Stuhl ist mächtiger als die Knarre. Wir haben es schon mal
Don't
gewusst.
hate the player, hate the stool.
Hate the Stuhl. Wir erfahren auch dann, dass Samantha von Brell engagiert ist, um eben Rip zu verführen, aber sie hat es halt einfach nicht übers Herz gebracht, weil sie einfach diesen besten und kultiviertesten und allesten Menschen der Welt verfallen ist, im Endeffekt schon.
Er ist eigentlich ein ganz netter Typ, oder im Englischen, he's really a nice guy. I eat nice guys for breakfast. Hat er gesagt. Ja.
Und da
Da
finde ich es halt,
kam
weißt
der Wind durch.
du, und da finde ich es dann halt krass, dass er sie halt auch direkt schlägt. Ja, also bis dato war er halt nur verbal misshandelnd zu seinen Mitarbeitern. Und da wird halt dann auch klar, also der schlägt hier eine Frau. Das ist ein absoluter Drecksack.
Ja, wenn man es bis hierhin nicht wusste, jetzt weiß man es.
Ja, und interpretiert es halt als Verrat und engagiert dann im Endeffekt auch einen Typen, der dann versuchen soll, sie zu vergewaltigen. Also, hallo?
Schon over the top, ja.
Ja, Vergewaltigung kann natürlich dann natürlich von Rip aufgehalten werden, der just in dem Moment auf seinem Chopper ankommt, den Vergewaltiger vorne aufspießt. Ja, also aufgabelt quasi, mit ihm eine Runde fährt. Und in einen Baum reinknallt.
Die Szene hat Zack Ryder übrigens als die ikonische des Films bezeichnet, wenn ich das richtig erinnere aus dem Video. Weil er
Was?
das so witzig, weil er das so witzig fand, wie er dann, wie Hogan dann auch mit ihm redet. So wegen, ja, du wirst jetzt gleich gegen den Baum fliegen. Und du kannst nichts dagegen machen. Einfach abzuspringen wäre auch eine Lösung gewesen, aber egal. Ja, also, das ist schon ganz schön bekloppt.
Weißt du, weil ansonsten flippt er bei jedem Scheiß aus und verprügelt alles und reißt Läden kaputt, aber da sitzt er dann grinsend auf seinem Motorrad.
Während
Aha.
seine inzwischen ja, kann man schon sagen, Freundin da gerade anständig belästigt wird. Und er nur ganz kurz, hey, Sam, bist du okay? und dann direkt losfährt. Also so, gar nicht die Antwort abwarten. Einfach die Frage stellen. Ist egal, dass die Antwort, hier wird schon gut gehen. Ich hau den anderen erstmal kaputt. Das ist schon ein bisschen dumm, aber egal.
Aber
So ist es halt.
es ist, glaube ich, auch die einzige Szene, wo er wirklich halt komplett die Kontenance behält, weil so, ich fahre jetzt hier mit meinem Motorrad durch die Gegend. Ist es ein Ribera Steakhouse Jacket?
Boah, kann sein. Sieht zumindest so
Sieht
ähnlich
so
aus,
aus,
ja.
ne? Hätte man dann das auch noch untergebracht. Und derweil erfahren wir, dass eben die Schlacht der harten Jungs ein richtiger Quoten-Hit ist und dass die Zuschauer diesen Zeus schon ganz geil finden.
Ja.
Und Zeus will Rip. Und deswegen kommt es zu einer Konfrontation während so einer Charity-Veranstaltung, wo Rip natürlich mit vielen kleinen Kindern unterwegs ist. Landet der Hubschrauber mit Brell, mit Zeus, es gibt die Herausforderung und Rip nimmt nicht an.
Ja, und ihm wird unterstellt, er hätte kalte Füße gekriegt oder Angst vor Zeus. Der WWF-Champion nimmt die Herausforderungen des Champions von Battle of the Tough Guys nicht an. Und das macht automatisch Zeus zum Ultimativen. Aber das kann Rip auch nicht so ganz auf sich sitzen lassen, irgendwie.
Ja, das nagt an ihm. Da ist halt dann das Ego dann doch irgendwo angeknackst. Aber er kann es ja halt trotzdem nicht durchringen. Und es kommt halt zu der Situation, dass er eben sein Bruder Randy und dessen Kumpel mal so ein Battle of the Tough Guys, den schlachtharten Jungs, sich aus nächster Nähe angucken, gestellt werden und von Brell dann praktisch an Zeus verfüttert werden. Also gerade Randy, der ja der Bruder von Rip ist, versucht noch ein bisschen mitzuhalten, aber wird dann sehr schnell ja, zu blutigem Brei geschlagen. Kann nicht mehr laufen hinterher. Ist im Krankenhaus. Und Rip macht sich Vorwürfe.
Da sehen wir einfach die Bandbreite von dem, was Hulk Hogan einfach kann, schauspielerisch. Ja, er kann den Wütenden, ja, er kann den Liebevollen, er kann den Herzlichen, er kann den Freundlichen, er kann aber auch den total sentimentalen, einfühlsamen, trauernden, weinenden. Er kann alles. Also Hulk Hogans Portfolio als Schauspieler ist scheiße. Unglaublich. Ich
Also,
wollte unglaublich sagen, Entschuldigung. Unglaublich.
unglaublich scheiße, weil es wahrscheinlich sein
Ja.
wird. Ja, das kann jetzt natürlich nicht auf sich sitzen lassen. Er muss natürlich seinen Bruder rächen. Er nimmt die Herausforderung an. Er geht in Zeus Gym. Und da, lieber Matze, haben wir was, was wir Jahre später bei der WCW wieder sehen sollten. Er sieht überall Zeus, nur Zeus ist gar nicht da. Bei der WCW war es der Ultimate Warrior, hier ist es der Zeus.
Ja, kann
Ja.
man machen.
Weißt du, während im Hintergrund ständig diese Stimme vom Brell indoktriniert und ihn herausfordert und verhöhnt und er
Ja,
zerlegt
der
das.
halt eigentlich das für Zeus als Motivationsvideo eingesprochen hat, ne? Dass der dann irgendwo trainieren kann und dann ist dieser Brell, der die ganze Zeit mit dem Gesicht halt auf dem Bildschirm, der dann immer irgendwie Hogan
Rips.
mag dich nicht, Hogan macht sich über dich lustig, Hogan, also Rip, ne, also im
Rip
Prinzip.
sagt noch nicht mal, die Maden mögen dich.
Ja, genau, so in dem Prinzip. Also, dass er einfach, dass Zeus dann halt heiß wird, ne? Woran ich an der Szene auch oder ein bisschen dann denken muss, ich habe ja jetzt die WWE Comics gelesen. Da ist eine der Nebenstories, die halt im echt so nicht passiert ist, dass bei der WCW-Invasion von DX sich dann entsprechend DX noch ein bisschen weiter vorwagt, dass das nicht ausreicht, dort nur die Hallen anzugehen, sondern man müsste ins WCW Power Plant. Und da habe ich auch dran gedacht, an diese Szene, weil da ist es dann DX, die dann im WCW Power Plant versuchen, so ein bisschen Unruhe zu stiften, also ein bisschen Sachen kaputt machen und so. Und dann kommt halt die NWO, also die restlichen Klickmitglieder, also Hall und Nash kommen dazu, die eigentlich gar nicht groß dagegen gehen wollen. Aber da musste ich auch so ein bisschen dran denken, weil das ja auch so diese, ne? Irgendwie sind das so kleine Synapsen, die sich dann bauen. Denn irgendwie völlig themenfremd natürlich, aber sind so Synapsen, die sich dann mitbauen, weil das gerade erst gar nicht so lange her, habe ich das ja gerade gelesen und reviewed.
Und da
Jo.
kommen wir eigentlich auch schon fast zum finalen Teil des Films.
Ja.
Natürlich der große Main Event, der Kampf Rip gegen Zeus. Und Brell gelingt es, Samantha zu entführen und in so einem ganz klassischen Ich würde einfach mal sagen, Wrestling Predetermined Spot, sagt er halt, ja, nach 10 Minuten gehst du auf den Boden.
Aber bis dahin lässt du es competitive aussehen.
Das
Das ist
heißt,
eigentlich auch schon alles.
ja.
Also, ne, der schwierige Typ vom Network, auch vielleicht Grüße an ECW, ne? Was ja später Cyrus the Virus auch durchaus darstellt, dann einfach sagt, ja, hier, du kannst bis dahin durchhalten, aber das Network hat jetzt entschieden, dass du gewinnst nicht und fertig. Wenn du deine Freundin und deinen Bruder und alles wieder haben willst und dass es nicht so schlecht gehen soll, oder hier, wie sagt er, das, na, das gemeinsame Rollstuhl nebeneinander irgendwie so vom Ausdruck her, ne? Wenn du nicht willst, dass deine Freundin neben deinem Bruder im Rollstuhl sitzt, dann befolgst du gefälligst das, was ich gerade sage. Und ja, Rip guckt dann immer wieder auf die Uhr, möchte das eigentlich befolgen, aber ja, kommt dann doch irgendwie alles ein bisschen anders natürlich.
Ja, er gibt halt sein Team, seinem Trainer und den Kumpel von seinem Bruder halt 10 Minuten Zeit, um Samantha zu finden. Aber Samantha.
Charlie heißt der Trainer, wer ist der Freund von dem Bruder, weiß ich gerade gar
Craig.
nicht. Ah, okay.
Ja. Aber Samantha ist relativ schlau und schafft es halt, sich selber zu befreien, einfach auch, weil die ganzen Typen in dem Büro
Sie ist einfach
wovon.
schlauer als die 4 Typen, die da in dem Raum sind. Sie ist nicht sonderlich clever, sondern sie nutzt einfach die Situation aus, weil die anderen 4 einfach völlig vergessen, dass die andere da entführt ist, sondern die gucken lieber den Kampf und freuen sich, dass Zeus gerade Rip kaputt macht. Die beiden Polizisten, also Security Guards, whatever, und Ordway und Unger heißen die beiden, ne? Ja, also die beiden Handlanger da von Brell. Und ja, die sind so auf den Fernseher fixiert, auf den Mini-Fernseher, der ja vor ihnen steht, ja, sind sie so fixiert und freuen sich, dass sie dann diesen Raum, wo sie eigentlich gefangen sein soll, Blüste ist, wie auch immer, da entkommt. Aber genau in dem Moment, wo sie entkommt, dreht sich natürlich einer um. Oh, sie ist weg. Naja.
Und dann erwischt sie natürlich den langsamsten Fahrstuhl aller Zeiten. Ja, ganz klassisch, wenn die anderen halt über die Treppe gehen. Aber bevor irgendwas Schlimmeres passieren kann, sind eben Charlie und Craig da, retten sie, bringen sie zum Ring, weil dann ist sie in Sicherheit.
In Sichtweite.
In Sichtweite auch. Den Ring müssen wir noch ganz kurz erwähnen, Matze. Dieser Ring
Ja.
hat
Sechs
acht
Ecken
Ecken.
hat. Ah ja, ja stimmt. Ja.
Hat acht Ecken.
Sechs wären
So.
zu wenig.
Und jetzt haben wir hier einen achteckigen Ring. Ja, hier kämpfen alle möglichen Leute gegeneinander in diesem Battle of the Tough Guys, die aus den unterschiedlichsten Hintergründen kommen, keine großen Regeln. Ist das Dana Whites Lieblingsfilm? War das Dana Whites Inspiration?
Weiß
Acht
ich
Ecken
nicht.
und Fighting Bullshit ohne Regeln, das gefällt mir.
Ja, kann
Mache
sein.
ich auch.
Ich bin gerade, muss nicht ganz sicher, ob 6 und 8 Ecken sind, aber ich weiß es
Es
nicht.
sind acht.
Okay.
Ich habe nämlich auch extra nochmal lachen sollen. Sind noch acht Ecken?
Okay.
Was ist da los? Ist es ein Oktagon?
Ja. Kann man machen.
Ja.
Ja. Ja, kam, also das kam erst Joas dann nicht mehr später so, ne? Aber ansonsten, who knows? Müsste man den guten Dana White mal fragen.
Bekommst du bestimmt eine sehr freundliche Antwort von dem Herrn.
Argo, fuck
Ja, der Kampf tobt hin und her. Brell ist entsetzt, dass da eben jetzt Samantha am Ring ist. Seine Anweisung an Zeus: Töte ihn, bring ihn um, mach ihn kaputt, reiß ihm den Kopf ab. Ja, Zeus nimmt den Ring auseinander und will Rip mit dem Ringpfosten aufspießen. Und diese.
Kennst du dieses Video, wo irgendwie ein Fan neben seiner Freundin irgendwie ein Typ hinter sich filmt und der immer brüllt: Greif ihm die Eier ab! Reiß ihm die Eier raus!
Ja.
Los! Reiß ihm die Eier! Also auf Englisch, ne? Und die beiden: Ey, Dude, relax, chill, chill. Ah, yeah, rip his eggs off! Rip his penis off! Yeah, man! Sowas musste ich auch irgendwie in der Szene wieder denken.
Erinnert mich so ein kleines bisschen an das eine Mädel, was da bei so einer GWP-Show hinter mir saß, die auch gebrüllt hat: Bring ihn um! Bring ihn
Ja.
um!
Kasi hat immer gebrüllt: Reiß ihm den Kopf ab! Das fand ich immer lustig. Ja. Kann man machen.
Aber anstelle des Rips, das erwischt er natürlich nur den Ringboden. Haben
Ja,
wir ein
thank
Loch im
God.
Ring? Thank God, ansonsten wäre dieser Kampf echt unschön geendet.
Stell dir mal vor, Hogans Karriere wäre Mitte 89 vorbei gewesen.
Also
viele würden sagen, ja,
und? Nicole wird's feiern. Gute.
Ja, aber, ne? Das muss man sich mal vorstellen. Ja. Dann stirbt Rip, aber dann stirbt ja Hogan auch. Das ist ja gar nicht vorstellbar. Also ich würde es nicht wollen, weil ich halt NWO so feiert, das nicht bekommen würde. Aber ja.
Wäre auch nicht so schön, also.
Wusste ich übrigens gestern auch, Randy Orton hat bei Raw gesagt, er sagte mal hier gerne die three most destructive letters in Wrestling, und ich, New World Order.
WKM.
Ja.
Modo Kane Mafia.
Oh. Ja, aber es ist halt so, dass Hogan dann irgendwie durch seine, also als ob er durch meine Augen guckt, wenn ich keine Brille auf hätte, er sieht halt sehr verschwommen und irgendwie wird das alles wieder ein bisschen klarer und er sieht halt dann seine Samantha am Ring und von da an ist er nicht mehr aufzuhalten. Er weiß, er muss nicht mehr verlieren. Die Gefahr, die dahin bestand, warum er überhaupt hätte verlieren müssen, die ist jetzt, die Gefahr ist gebannt und deswegen wehrt er sich dann auf einmal doch ein bisschen mehr als vorher noch dieses sporadische Gegenhalten.
Was mir übrigens aufgefallen ist, um nochmal ganz kurz zum Anfang zurückzugehen, bei dem Kampf gegen Jake Bullitt, ist ja auch Randy am Ring und feuert ihn ja an. Ja?
Ja.
Weil, da ist ja auch Rip kurz am Boden und muss sich wieder hochpowern. Was sagt Randy an der Stelle auf Englisch?
Rip him.
Hulk up.
Echt?
Ja. Hulk up, Rip. Hulk up.
Kann sein.
Ja, das ist super.
Kann sein, okay.
Ja, weißt du, also, hätten wir jetzt eigentlich auch einen Rip'em oder sowas erwartet, aber nee, das ist Hulk up.
Kann man machen.
Ja. Kampf geht komplett hier. Apeshit. Natürlich ist der Ringer jetzt kaputt, also brauchen wir außerhalb vom Ring, ab ins Publikum, hoch die Balustrade, ECW-Style. Direkt vorm Fenster, aus dem im Braille rausschaut und das ganze Studio zerlegt vor lauter Wut und Begeisterung und Frustration und allem Möglichen. Rip geht unter, kann sich aber nochmal festhalten, kann sich nochmal hochkämpfen und es gelingt ihm dann im Finalmoment mit einem Double Axe-Handle Zeus von der Balustrade zu klatschen und der bricht durch, der Ring durch und ist geschlagen.
Der Finisher ist halt der Hammer. Deswegen heißt der Film auf Deutsch so.
Mhm.
Ja. Und ist gleichzeitig der Finisher, den Hogan in Japan benutzt hat.
Der Ex-Bomber.
Genau.
Ja.
Und ist gleichzeitig auch der Finisher, den Hogan in den Fire Pro Wrestling Spielen hatte. Mhm. Als, muss ich überlegen, wie hieß er? Duggan auf jeden Fall mit Nachnamen. Hieß er sogar X? Nee. Saw? Wie hieß er denn mit Vornamen? Weiß ich schon nicht mehr, aber ne, also auf jeden Fall so ein bisschen in die Richtung. Und deswegen finde ich das irgendwie ganz, ganz, ganz witzig, dass das tatsächlich so ein bisschen auch eine Relevanz hat. Dieser Running Double Extended Blow, der X-Bomber. Dann in diesem Film halt, wie gesagt, auf Deutsch halt der Hammer. Und ja, finde ich eigentlich ganz cool. Das ist so eine kleine Anekdote, die ich eigentlich ganz, ganz, ganz niedlich finde an dem Film.
Heißt, der erste Bösewicht ist besiegt, liegt geschlagen im Ring. Der zweite wütet noch in seinem Büro. Bis was passiert, Matze?
Ja, Hogan einen Stuhl sich nimmt und durch die Scheibe durchwirft, die natürlich vorher kaputt geht, bevor der Stuhl die Scheibe trifft.
Es ist die Macht des Stuhles.
Ja, oder die Macht von Hulk Hogan einfach. Ja, er muss die Scheibe nur angucken, dann geht sie halt kaputt. Genau. Und dann ist halt Brell, der vorher schon die ganze Ausrüstung in diesem Studio kaputt gemacht hat, damit die Übertragung kaputt geht. Es hätte nicht mal, wenn Zeus gewonnen hätte, hätte es niemand gesehen. Er hätte also kein Geld bekommen, weil die Übertragung beendet wurde. Er hat alles kaputt gemacht, es explodiert und es schießen Funken in alle Himmelsrichtungen. Und ja, Hogan will ihn angreifen oder greift ihn sich und Brell fällt nach hinten so ein bisschen über und wird electrocuted und. So klingt das ungefähr. Und er fällt auch in sich zusammen. Genauso wie Zeus vorher schon. Blutet er aus dem Mund und alle sagen, oh mein Gott, er ist blutet. Aber Hogan ist das egal. Also Rip ist das egal. Er guckt hin. Ja, okay, die Pfeife ist weg. Ich gehe wieder dahin, wo mehr Spaß ist. Geht durch die Menge, lässt sich feiern. Rip, 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 Rip. Ja? In dem Fall liegen zwei Tote um ihn herum. Deswegen passt das ja auch. Also ist schon okay. Ja, aber er hat sein Mäuschen wieder, er hat seinen Bruder wieder, der sich sogar ein bisschen bewegen kann, der sogar steht, ja, mit
Ja, er
Hilfe des
steht
anderen
wieder.
zwar. Ja, Hogan setzt ihn, nimmt ihn hoch, setzt ihn auf so eine komische Balustrade da am Ring und
Ich mache auch jedes Mal übrigens die Fingergeste, ja, also.
er muss mal auch, anders geht's nicht. Ja,
Ihr da
dann ist
draußen
der
bitte
Film eigentlich schon
auch.
durch, ne?
Und das sind wir schon durch.
Ja. Ja. Das kann man ungefähr so beschreiben, ja.
Ich fand den lustig.
Ich finde den auch nicht schlecht. Ich habe halt, also wie gesagt, ich habe dann ja vorgestern halt mit meiner Freundin geguckt und irgendwie ist halt so, ich habe dann zu ihr gesagt, ich glaube, der Bonus ist wirklich, dass ich den halt damals als Kind geguckt habe. Und da muss man halt auch wirklich sagen, das Klientel dieses Films ist wahrscheinlich, keine Ahnung, Kinder, männliche Kinder erstmal vor allem. Und ich denke mal, das geht so, weiß ich nicht, bis 12, 13, 14 oder so. Und danach wird es dann schon schwieriger. Und je eher du diesen Film geguckt hast, zeitnah zur Erstausstrahlung, desto eher verbindest du etwas mit dem Film. Und deswegen auch wieder, je eher du den Film früher schon mal geguckt hast, desto eher magst du ihn jetzt vielleicht auch noch.
Ein
Und ich
Kritiker
glaube,
damals
andersrum
geschrieben,
schwierig.
der hat als Zielgruppe einfach 13-jährige Jungs, die einfach zu unterhalten sind.
Ja, ist aber auch nicht komplett falsch, ne?
Volltreffer, oder?
Ja.
Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich mag ihn trotzdem immer noch lieber als den Ritter aus dem All zum Beispiel.
Ich finde, das ist auch, also ich weiß nicht, ob es mein liebster Hogan-Film ist, aber glaube irgendwie schon. Also,
Ich glaube, ich
ja.
mag den hier auch lieber als Mr. Nanny.
Der ist halt auch witzig. Aber ja, also ich müsste die anderen auch wahrscheinlich zeitnah nochmal gucken. Vielleicht bietet sich das im Laufe dieses Formats sogar irgendwie an, dass wir noch uns weiter quälen durch die Hogan-Filme oder so. Weiß ich nicht. Und wenn ihr das wollt, müsst ihr uns am ehesten mitteilen. Aber ja, weiß nicht. Also Thunder in Paradise, ne? Sven, wollten wir mal eine Time Machine machen? Bietet sich wahrscheinlich jetzt am ehesten an, dass wir das unter diesem Format vielleicht mal machen. Aber das ist so eine Erinnerung, die ich eigentlich ganz gern habe, mit den WCW-Wrestlern da auch zum Teil integriert. Aber darüber hinaus ist es eigentlich schon No Holds Barred bei mir. Wenn Hogan-Filme. Und ja, Ritter aus dem All und auch Mr. Danny finde ich ganz cool. Aber der Hammer. Da ist ja nicht umsonst so.
Also ich glaube, der größte Kritikpunkt ist auch gleichzeitig die größte Stärke von dem Film. Nämlich, dass er eben in dieser Wrestling-Bubble spielt.
Ja.
Ja, und dass du eben ganz klar eine Zielgruppe hast. Du hast ganz klar eben Leute aus dem Metier, die da dran arbeiten. Hogan muss sich nicht groß verstellen. Er ist einfach auch in der Realität der geilste überhaupt zu dem Zeitpunkt. Und ja, ich glaube, so schlimm ist es tatsächlich nicht. Es ist natürlich eben nicht jetzt die große Schauspielkunst. Also wenn man da retrospektiv drauf guckt, wenn man auch objektiv drauf schaut, sollte sich die Schauspielleistung von einem Hulk Hogan in den Folgejahren auch noch deutlich verbessern.
Ja.
Ja, aber ich meine, für so ein erstes Reinschnuppern in der Hauptrolle ist es absolut okay. Ich meine, er hat natürlich Jahre vorher bei Rocky 3 eben auch schon den Wrestler gespielt. Ja, Thunderlips.
Aber halt ein recht kurzer Auftritt.
Aber war halt eben nur ein kurzes Ding. Und so ist es jetzt halt zum ersten Mal einmal kompletter Film, 90 Minuten abendfüllend, mit Kernpunkt, Kernthema ist das, was er kann, nämlich catchen, draufhauen. Und wie du es eben sagst, man versucht halt so ein kleines bisschen Bandbreite reinzubekommen. Ja, so ein bisschen den besorgten Charakter mit reinbringen, den verliebten Gockel mit reinbringen. Aber trotz allem ist er halt einfach dieser Badass.
Ja.
Und ich glaube, damit hat man eigentlich einen ganz guten Charakter für ihn als Einstieg geschaffen.
Ich finde, das für mich Wichtigste, warum ich den Film auch heute noch einigermaßen gut finde, ist, dass ich mit dem heutigen Wissensstand, auch wie Wrestling zum Teil funktioniert, sagen muss, dass ich gut finde, dass der Film sich eben auch nicht komplett ernst nimmt. Das heißt, er versucht gar kein richtig ernstes Thema aufzuziehen, sondern es ist so ein bisschen slapstickig und keine Ahnung, vielleicht wirkt es nur so, aber der ganze Film ist halt so aufgezogen, dass alles irgendwie so ja, so leichtfüßig irgendwie funktioniert. Und genau das macht irgendwie den Film am Ende auch aus für mich. Das ist halt eine Art Feel-Good-Movie.
Wobei er sich halt an manchen Stellen dann auch wieder fast schon wieder zu sehr ernst nimmt. Weißt du, das ist so ein ganz schmaler Grat, der da geht.
Ja.
Weißt
Das
du,
meinte ich ja vorher mit dem Schwebebalken. Das ist so ein bisschen,
wo er
ne?
dann eben meint, ja, hier, wir sind ja natürlich beim Catchen da, hier sterben Jungs.
Ja.
Ich meine, ja, da sterben Jungs, aber halt nicht mich am Catchen.
Da muss man auch noch sagen, wir in Deutschland haben über viele Jahre halt eine komplett andere Version gesehen als die in Amerika, weil die halt für den deutschen Markt geschnitten war, weil man damals vom Verleih dann irgendwie gesagt hat, der Film ist zu brutal für das, was der Film dann sein will, nämlich die Zielgruppe bis 12 oder so hat man, glaube ich, angesetzt. Und dann wurde der Film eben ab 18 freigegeben, war trotzdem geschnitten und erst eine neue Prüfung in 2013 ist der Film in kompletter Länge erschienen bei uns in Deutschland. Muss man sich mal vorstellen. Kack, FSK, ey.
Ja, das hat mir jetzt vorhin im Off-Talk ja auch schon kurz gesagt. Live zu hören lohnt sich tatsächlich da auch bei uns. Dass dieser komplette Endkampf für mich jetzt auch neu war. Also ich habe auch nur die TV-Fassung damals gesehen. Ja, auf meiner VHS-Kassette habe ich die auch noch da gehabt. Aber diesen kompletten Endkampf mit dem Gebrawle dann im Publikum, das habe ich jetzt zum ersten Mal.
Also ich weiß nicht, ob 6 oder 16 Minuten geschnitten wurden. Auf jeden Fall viele Minuten. Ja. Und das schon ganzer Batzen. Also bei einem Film, der 88 Minuten geht, 6 oder 16 Minuten rauszuschneiden, nimmst du halt schon einen ganzen Batzen Film weg. Und vor allem halt diese finalen Szenen, denn das ist schon krass.
Es wird
Also.
der Endkampf geschnitten.
Ja.
Ja, also im Endeffekt der komplette zweite Teil des Endkampfes ist rausgeschnitten im Deutschen.
Ja, und auch das alles, was mit Brell passiert, dass der sich da electrocutet und liegt noch am Ende
Das
und, ne?
wird zusammen, ja genau, das wird alles zusammengekürzt. Dann die ganze Szene, wie er das Fitnessstudio von Zeus zerlegt,
Ja.
fehlt im Deutschen. Ja,
Dann, wie der
oder die
Bruder attackiert wird.
Vergewaltigungsszene.
Ja, der Bruder wird attackiert, ist auch nicht mit bei. Da ist bloß der Ansatz des Würgegriffes oder so und dann geht die Szene aus. Also, es fehlt unheimlich viel. Das ist schon krass.
Wobei man sagen muss, gerade die ganze Gewalt gegen Sam von Brell aus, da kann ich auch verstehen, dass die zu dem Zeitpunkt 1989 dem Schnitt in Deutschland zum Opfer fällt.
Ja, würde
Weil
heute wahrscheinlich auch noch so gehen.
die finde ich heute im Jahr 2020 immer noch krass.
Ja.
Also wie dieser Typ dann einfach ihr ohne Ankündigung zack einen ins Gesicht
Zack.
wischt und ihr dann Vergewaltiger auf dem Hals
Ja.
hinsetzt. Also,
Ja.
hallo?
Schon ein bisschen doll, ja. Aber trotzdem halt krass, dass man. Also ich hab den Film aktuell in drei Varianten. Also ich habe den selbst aufgenommen auf VHS. Ich habe den Original auf VHS und ich habe die Remastered-Version Original auf DVD. Die Blu-ray wollte ich mir auch mal kaufen, habe aber gedacht, eigentlich reicht die DVD. Also werde ich wahrscheinlich auch nicht kaufen, weil aktuell die Blu-ray halt doch recht teuer ist. Ich habe irgendwie vor ein paar Tagen gesehen, gab es eine Blu-ray für 15 Euro. Habe ich mir aber so gedacht, ist mir tatsächlich der Hammer so wichtig, dass ich ihn auf allen drei Medien haben muss und habe dann für mich so entschieden, nee, die DVD reicht. Ja, also. Ist nicht wie Matrix oder sowas, dass ich den wirklich auf allen Medien haben muss. Den habe ich auch in allen, also selbst aufgenommen. Original VHS, Original DVD in drei verschiedenen Versionen und auf Blu-ray. Also, ja. Aber ist es trotzdem, dass über die Jahre, wenn man halt auch Sammler ist oder so, dann sind solche Filme, die halt auch Langzeit da sind und die man halt auch gut findet, tatsächlich, oder die irgendeine Wertigkeit haben, dann sammeln die sich eben auch wieder an. Ja, nicht, weil man die unbedingt haben muss, sondern einfach, weil man dann Sammler ist und man die günstig irgendwie mitnimmt.
Ja, und die Auswirkung des Films war halt, dass dann, wie gesagt, zum SummerSlam 89 Zeus dann auch im Wrestling-Produkt der WWF debütiert ist.
Ja, ist irgendwie also wirklich auf Höhe des Films. Ich glaube, in Amerika ist der im Juni erschienen, oder? Im Juni? Ja, ne? Ja. Und irgendwo genau da auf der Höhe, Ende Juni, Anfang Juli, ist es Zeus dann halt auch im Produkt aufgetaucht und dann wurde er halt zum SummerSlam aufgebaut und dann halt zur Survivor Series.
Genau, weil Zeus nicht die Niederlage im Film verkraften konnte.
Ja, genau.
Ja, also ist Zeus sozusagen ein echter Charakter, während Rip von Hulk Hogan gespielt wird, Und deswegen will sich jetzt Zeus am Schauspieler hinter Rip rächen.
Ja, ganz logisch.
Logisch. Ja. Wrestling!
Und was wir auch sagen müssen, dass dieses Zeus-Dasein eine der ikonischsten Momente überhaupt fürs Wrestling kreiert, nämlich die über den Käfig kletternde Sherry in dem Promo-Segment. Das ist ja ein Build-up zu diesem Match. Ne? Ja, also,
Und ich hab's ja, wie ich dann hab's ja Sherry gesagt,
die Schuhe auszieht und dann hochklettert und Macho Man und Zeus brüllen und quaken und
Ich habe es ja vorhin gesagt, ich habe mir dieses SummerSlam-Match da angeschaut, dieses Tag-Team-Match, ne? Also Macho Man und Zeus in Begleitung von Sherry gegen Hogan, Beefcake und Miss Elizabeth an der Seite.
Elizabeth?
Und auch da Sherry fantastisch halt. Ne? Also versucht am Schluss noch den siegbringenden Pinfall zu unterbrechen. Ist eine Sekunde zu spät, steht er wie angesteinert da in ihrem silbernen Kleid mit erhobener Handtasche, die im Laufe des Matches ja schon etabliert worden ist. Da ist irgendwas drin, irgendwas Schweres. Und bekommt dann einen Atomic Drop von Hogan ab. Also, weißt du, wer ja. Brell im Film hier, den ich ist, der Frauen schlägt, macht's der Hulkster halt in Realität.
Ja.
Guter Mann.
Guter Mann.
Nicht. Ja, da werden dir noch die Haare abgeschnitten.
Stimmt. Ja.
Da hat sie
remember.
Den
Atomic Drop habe ich auch noch vor Augen.
Ja. Da hat sie diesen extra langen Zopf noch. Und was in dem Match eben super auffällig ist, dass halt Zeus unglaublich limitiert halt ist im Ring und der Macho Man ihm einfach auch so oft ganz offensichtlich die nächsten Aktionen ins Ohr flüstert.
Ja, ja, klar.
Also geht halt wirklich auch auf ihn zu und es wird halt so verkauft, als ob er ihm den Gameplan jetzt ins Ohr flüstert, aber wahrscheinlich sagt er jetzt, so, und jetzt gehst du raus und bleibst da stehen.
Ja, er sagt ja selber, er sagt ja selber im Interview, dass er, bevor er die Filmarbeiten zum Hotbart hatte, Wrestling nicht mal wirklich kannte. Und erst dadurch Berührungspunkte hatte und sich halt auch mit, wahrscheinlich den Leuten da auch ganz gut verstand oder wahrscheinlich Hogan oder Vince irgendwas auch in ihm gesehen haben. Ne? Groß, mächtig, schwer, das passt zu dem Catcher, den nehmen wir mal mit. Und dann ist es aber auch eine relativ kurze Karriere in der WWF zumindest und dann eben, wie wir vorhin schon gesagt haben, ein paar Jahre später dann bei der WCW im Rahmen des Alliance to End Hulkamania Story Arcs dann wieder mit bei Storyline, Entschuldigung. War Comicsprache gerade. Und ja, kann man so machen. Aber man muss auch sagen, für mich auch tatsächlich Zeus nochmal ganz, ganz wichtig, weil er müsste auch 97 gewesen sein, oder? Mit Batman und Robin, wo er Bane spielt. Müsste stimmen, ne? Ist ja dann das Alliance to End Hulkamania ist 96, 97 irgendwo der Übergang.
Er spielt Bane?
Und ich glaubt, er spielt Bane, ja.
Nein.
Nee? Doch.
Sicher?
Nee.
Also ich hab ihn aus Dark Knight habe ich ihn.
Er ist doch irgendwo einer von den schwarzen Batman-Gegnern. Wo ich mich noch geärgert habe, dass der auf einmal schwarz ist. Und Bane ist ja sonst nicht schwarz. War es nicht Bane? Ja. Ich weiß es gar nicht. Ich muss gestehen, ich weiß es nicht ganz genau. Aber
Im Dark Knight war er doch dabei. Das war doch dann einer von den Typen auf dem Schiff.
Puh, das kann auch sein. Weißt du,
wo der Joker meint, dass eins von den Schiffen hochgeht?
Okay. Da ist er mit bei? Das habe ich gerade nicht auf dem Radar.
Ja, da ist er mit
bei. Ich habe irgendwo auf dem Radar, dass ich bei den ersten vier Batman-Filmen irgendwen, der eine andere Hautfarbe hatte. Und jetzt dachte ich gerade, dann ist das. Aber kann auch sein, dass meine Synapsen sich gerade komplett überschneiden. Ist auch egal. Ist nicht so wichtig, gerade für den Hammer.
Ja, wie gesagt, beim fünften Element ist mit dabei als Präsident. Da habe ich ihn vor Augen. Bei Little Nicky habe ich ihn als vor Augen gehabt.
Little Nicky, oh Gott, ja.
Ja, mit Sandler. Und bei Jackie Brown ist er auch dabei.
Ich google das mal kurz mit Batman und Robin, ja, wer da Bane war.
Ja, bei Jackie Brown ist er der Typ, der Leute findet, die nicht gefunden werden wollen. Vermutlich, weil er den Durchblick hat. Mit einem Auge, verstehst? Durchblick.
Nee, Jeep Swenson. Wer ist denn Jeep Swenson? Wie ist das Bane?
Ja, eben, also Bane war ja hellhäutig.
Aber bei Batman und Robin spielt ein Gollum mit. Sehr gut. Mach ich wieder zu. Das ist eine Rolle, die heißt Gollum. Warum auch immer. Weiß ich, hab ich jetzt, will ich jetzt gerade nicht überprüfen. Habe ich gerade nicht auf dem Radar. Aber ja, gut.
Besser als Neandertaler, also.
Ja, dann gut. Aber er hat ja im Film nicht wirklich einen Namen, ne? Er ist aber nur der Bruder. Also der Bruder von der Barkeeperin. Wird immer nur Brother genannt von ihr. Und kein anderer benennt ihn ja tatsächlich.
Wurzelwürstchen.
Ist nur durch die Credits ist dann halt Neandertaler, ne? Genauso durch die Credits, ganz interessant, da spielt einer von den Stuntmen oder von den Wrestling-Szenerien, die da gebaut werden und gemacht werden und Aktionen. Einer der Helfer ist ein LeBel.
Aha.
Also auch nicht komplett uninteressant, weil natürlich hier Daniel Bryans Yes Lock, LeBel Lock, ne? Jean LeBel. Ich weiß nicht, ob es Jean war, der da mit bei war, aber auf jeden Fall ein LeBel da mit in den Credits verankert. Und da das ein Wrestling-Ding ist, könnte ich mir durchaus vorstellen, der gehört dazu.
Das kann
Kann ich
gut
aber
sein.
nicht komplett sagen. Übrigens sehe ich gerade, ich habe das hier alles gerade ganz falsch gelesen. Da steht sogar Jeep Swenson bei, ich habe gerade Wiki ein bisschen überflogen, weißt du, und da steht das nochmal mit Batman und Robin und dann steht Bane und da geht es aber gar nicht mehr um, da geht es gar nicht mehr um Zeus, sondern da geht es vorher schon um Jeep Swenson.
Aber, kleiner Fun Fact, Jeep Swenson ist ja auch hier in dem Film dabei, sehe ich gerade.
Luck Wrench Perkins.
Das
Einer von denen.
müsste dann entweder der Typ in der Stahlbrennerei sein, den Zeus auschoked.
Ja, ich
Oder
meine, Wrench muss ja. Also Luck Wrench, ne? Also
es könnte der Blonde sein, der jemand das Ohr abbeißt.
ja, also einer von denen. Und der ist dann Bane. Ja, das steht hier nämlich gerade bei Hintergrund. Ich habe das bloß überflogen und habe halt echt gerade. Aber was ist denn? Dann muss ich für mich jetzt überlegen, welche Rolle mich damals so gestört hat, dass sie eine andere Hautfarbe hatte. Das weiß ich schon nicht mehr. Das finde ich bestimmt wieder raus, wenn die Sendung vorbei ist. Aber ich weiß irgendwie bei den DC-Film hat mich bei den ersten Batman-Filmen irgendwie gestört, dass einer der Charaktere, also von den Villains, eine andere Hautfarbe hatte, als das in den Comics war. Was inzwischen ja relativ normal ist, dass die einfach dann auch mal andere Hautfarben haben oder sogar ein anderes Geschlecht, wie bei Doctor Strange, dass dann der Uralte im Film dann eine Uralte, also eine Frau ist. Aber ja, das ist heutzutage relativ normal. Damals hat mich irgendwie das gestört. Aber ich dachte jetzt, es wäre dann das Bane, aber ist es dann nicht.
Du
Egal.
bist aber nicht jetzt bei Harvey Dent in den ersten Batman-Filmen.
Der Schwarz?
Der ist schwarz. Aber da ist ja
Dann
auch noch
könnte
kein
es
Bösewicht.
das. Dann kann es das vielleicht sogar schon sein. Ja, aber er darf trotzdem, wenn er auf einmal ein Bösewicht wird, nicht auf einmal die Hautfarbe wechseln. Das kann er nicht. Das ist kein Michael Jackson. Kann sein, dass es das vielleicht schon ist. Habe ich ja gesagt, Synapsenüberschneidung, ne? Irgendwie so ein bisschen. Und gerade nicht richtig gelesen.
Da wird ja von Billy Dee Williams gespielt.
Sagt mir vom Namen nichts.
Star Wars. Dingsbums.
Kenne ich.
Lando.
Ah, okay. Ah. Ja, okay. Jetzt, wo du es sagst.
Ja, der hat mir damals diese Harvey Dent-Rolle reingecastet. Alle Comic-Fans damals riesen Aufschrei. Der ist ja schwarz. Was soll
Dann
denn der
wird das das sein, ja.
Scheiße? Und dann war die große 15 Minuten Spotlight quasi von Billy Dee Williams in Hollywood auch schon wieder zu Ende und dann hat man ihn ganz geschickt rausgeschrieben. Und dann war auf einmal Tommy Lee Jones Harvey Dent.
Ja. Ja, dann wird das, dann habe ich einfach gerade meine Synapsen nicht komplett zusammen gehabt. Aber das passiert. Also wenn man so viel Zeugs gut findet, dann überschneiden sich Dinge auch mal. Ich war aber, muss ich auch sagen, irgendwie selber nicht mehr ganz sicher. Während des Aussprechens dachte ich so, hä, das ist Bane? Ich habe immer weiter geredet, aber habe so im Hintergrund so überlegt, hä, ist das wirklich so? Aber habe einfach gerade nicht richtig gelesen und hab zu schnell angefangen zu reden. Naja,
Passiert.
genau. Gut. Was fehlt uns noch?
Eigentlich nichts mehr, oder?
Nee, ne? Wir haben schon länger geredet, als ich dachte, dass wir über den Film reden, muss ich gestehen. Dachte, es geht relativ fix. Aber gut, wir haben den Film halt komplett zusammengefasst, ne?
Ich denke, das muss man auch, um dieses Werk der Götter ordentlich zu huldigen.
Ja, weil die Produktionen sind halt Vince und Hogan mit drin. Da heißt es irgendwie, dass mit dem Urskript waren sie wohl nicht zufrieden und haben das innerhalb von 3, 4 Tagen wohl neu umgeschrieben zu dem, was es dann wurde. Auch da natürlich wieder die Sache, ist das überhaupt so, dass das eine Urban Legend, aber beziehen wir mal mit ein, haben wir Also habe ich ein Bild ab irgendwie hier zu dieser Sendung, habe ich das gelesen. Oder Sina hat es mir, glaube ich, gesagt, weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube, Sina hat es gesagt.
Also wenn es Vince ist, dann hat er wahrscheinlich das Drehbuch, während der Film gedreht wurde, neu geschrieben. Wie wir
Ja,
alle wissen,
wirklich.
macht er es ja jede Woche.
Ja, natürlich, das ist ja klar. Wenn
Ja.
jemand sagt das, das muss die Wahrheit sagen sein im Internet.
Wahrscheinlich hat der Charakter, den Hulk Hogan verkörpern sollte, bis dato noch gar keinen Namen gehabt und dann hat er das Skript gerippt und gesagt, That's it. That's brilliant, brother.
Und dann einfach noch ein Vornamen hinterher, einfach nochmal Thomas.
Ja.
Das passt.
Genau.
Ja, wie gesagt, dieser Nachname, der taucht nur in dem Begleitheft auf, also dieses Mediabook, was dann an Presse und Medien rausgegeben wurde zum Bewerben des Films sozusagen. Und ja, der Film selber lief nur einen guten Monat im Kino, also Juni, Juli 89 irgendwie so, und lief im Dezember 89 dann schon on Pay-per-View, dann eben mit dieser Kombination mit dem Film und Match. Ja, also wie gesagt, wenn der Film, also so ist zumindest meine Information, ja, wenn der Film länger im Kino gelaufen wäre, wer weiß, ob er dann nicht sogar erfolgreicher gewesen wäre. Oder wenn er auch in allen Kinos gelaufen wäre und nicht nur in den ersten Wochen so ein paar ausgewählte Großkinos. Wer weiß. Weil am Ende ist es Hogan, ne? Der halt durchaus ziehen kann. Auch vor allem in der Phase. Aber man vielleicht auch gar nicht so clever, das nur an bestimmte Kinos zu verkaufen. Aber das war, glaube ich, damals irgendwie, dass bestimmte Kinos von einem bestimmten Verleih nicht veröffentlichen oder ausstrahlen durfte. Da gab es noch mehr Begrenzungen. Deswegen ist es durchaus eine realistische Ansetzung wie heute. Weil eben nur, also in den Kinos, die er nicht lief, hätte er wahrscheinlich eh nicht laufen können, weil man da extra Verträge hätte machen müssen, was den Film wieder hätte teurer gemacht. Als diese, wie es heißt, 8 Millionen Budget.
Ich sehe gerade, 5 oder 6 Wochen ist er gelaufen in den Kinos. Das ist
Ja.
echt nicht viel.
Naja,
In
ist egal.
1318 Kinos am Eröffnungswochenende.
Das klingt gar nicht so wenig.
Ja, über die ganzen USA verteilt.
Ja, ich weiß. Aber naja, gut. Ja, wird wahrscheinlich das Doppelte ungefähr gewesen sein. So im Grunde. Aber dann ist die Frage, ist in den anderen direkt dann, in allen anderen, also vielleicht ist es auch mehr als 1800 irgendwas, was du gerade gesagt hast, vielleicht lief dort dann schon Indiana Jones. Und deswegen war es die direkte Konkurrenz dann dazu. Wie gesagt, Großproduktionen liefen eigentlich dann landesweit und alles, was keine Großproduktion war, musste sich in die Kinoverleihsysteme, wie auch immer das da damals gelaufen ist, einkaufen. Und das hat Lizenzgebühr gekostet natürlich und deswegen hat man wahrscheinlich dann nur einen geringeren Teil an Kinos gekauft, als man hatte. Oder man hat vielleicht das WWF-System sogar ein bisschen ausgenutzt, mit welchen Systemen man früher über das Closed-Circuit-System gut zusammengearbeitet hatte.
Also
Aber
ich
da habe ich nicht genug Informationen drüber, als dass ich das genau weiß.
habe hier gerade so eine kleine Übersicht vor mir. Der ersten Woche auf Platz 2 im gewesen, direkt hinter Indiana Jones. Eine Woche drauf schon abgestürzt auf Platz 7, obwohl in 9 Kinos landesweit mehr ausgestrahlt, also in 9 Kinos zusätzlich noch ausgestrahlt worden ist. Woche drauf nur noch auf Platz 8 gewesen. Woche drauf Platz 12 und nur noch in 1000 Kinos. Und dann ist er schon so langsam sicher ausgefasst worden.
Ah ja, gut.
Also im Endeffekt einen Monat präsent und dann weg damit.
Ja, deswegen halt auch wirklich überraschend, dass also ist auch heutzutage noch unvorstellbar, ne? Dass ein Film dann ein gutes halbes Jahr, also nicht mal, ne? Also Juni, ja, doch, ist mehr oder weniger ein halbes Jahr, sagen wir mal ein halbes Jahr, dann im Dezember eben schon ein Pay-per-View lief, ne? Das ist ja, das geht ja eigentlich erst in den Verleih. Also auf DVD, Blu-ray oder heutzutage halt auch in die Streaming-Dienste und dann, ne? Also, und dann kommt er irgendwann mal im Free-TV. Aber ein halbes Jahr ist schon anständig angekurbelt. Man wollte es unbedingt noch in 89 machen.
Klar, um eben parallel dann eben diese ganzen Pay-Per-Views zu
Ja, genau.
verkaufen. SummerSlam, SUSE und so
Macht
weiter
ja
und so
auch Sinn.
fort.
Macht ja auch Sinn.
Klar.
Ist
Also
halt
ich.
nur sehr ungewöhnlich, darauf wollte ich hinaus, ne? Dass das halt für einen Film. Vor allem auch in der damaligen Phase, weil wir, guck mal, wir hatten früher die Rechnung, wenn ein Film im Kino lief, dann war der ein gutes, also gutes halbes bis Jahr später dann auf VHS zu kriegen. Und dann nochmal wiederum ein halbes bis Jahr später lief er dann im Free TV. Das war damals so ein bisschen faustregelig, ne? Also
Ja,
deswegen ist das
so ungefähr,
schon überraschend. denn in dem Zeitraum hätte er vielleicht noch nicht mal auf VHS erschienen können sein haben ist.
Aber so Hulk Hogan muss man halt unter die Leute bringen. Sehe ich ein. Also
Ja,
ganz,
ja, ja.
ganz, ganz, ganz klarer Fall. Da muss
Und
man
man
auch
merkt
mal
dann
eine
auch,
Ausnahme machen.
und dass es geht, zeigt halt auch, dass man an keinen Verleih gebunden war, sondern dass es der eigene Verleih war. Ne? Das ist ja auch dann, das, sonst hätten die Regeln ja eingehalten werden müssen. Ja, also das sind alles so Sachen, die dann ganz interessant sind an dem Film. So. Unnötiges Halbwissen, was da entstehen kann. Ne? Gut.
Das meine ich doch,
Fertig?
oder?
Ja, vielleicht noch erwähnt, was ich gerade hier auf Wiki lese. Ich habe gerade den deutschen Wiki noch aufgemacht. Und hier steht noch, dass der Film im Rahmen der schlechtesten Film aller Zeiten am 19. Juli 2015 lief auf Tele5. Also das Oliver Kalkofe-Projekt, ne? Also Schlefatz.
Schläfatz.
Was ja durchaus sich an unserem Sendungsnamen orientiert.
Ja, nicht zu verwechseln.
Nicht zu verwechseln.
Hat nichts mit uns hier zu tun.
Gar nichts. Heißt ganz anders. Da geht es ja um die schlechtesten Filme aller Zeiten. Das ist ja. Ne?
Genau. Und wir haben hier
Wir haben
die schlechtesten.
das schlechteste Wrestling aller Zeiten. Da sind nur zwei Wörter gleich. Das kann ja nicht das Gleiche sein. Ja, wenn bei Hogan und Rip reicht, die Farbe zu ändern, ja, wenn Matt Striker sagt, der eine hat eine gelbe Hose, der andere hat eine blaue Hose, hallo, es sind vielleicht ganz verschiedene Charaktere, ja, dann ist das hier ganz klar was völlig anderes. Musik übrigens von Jim Johnson.
Ja, natürlich.
No holds barred.
Ich meine, wenn du die ganze Crew einsetzt, ja, bis zum Ringrichter herunter, dann kannst du auch Jim Johnson unterbekommen.
Das sieht es aber gut.
Ja.
Also, richtig schlecht.
Das ist ja ein typisches Jim Johnson-Lied, ne?
Und ein Lied während des Soundtracks war auch noch von Jimmy Hart, wenn ich das richtig erkannt habe. Zumindest meine ich, seine Stimme erkannt zu haben. Bin aber nicht zu 100% sicher. Irgendwo während einer von diesen Battle of the Tough Guys-Szenen.
Kann
Aber
gut
bin ich
sein.
nicht ganz sicher. Ist aber auch jetzt nicht so wichtig. Wollen wir es nicht in die Länge ziehen? Ja.
Dann machen
Gut.
wir Feierabend.
Würde ich auch sagen. Dann. Ja, du hast sie dann eingeleitet, darfst du gerne auch ausleiten. Wenn ihr mehr davon haben wollt, von solch einer Art von Podcast, wenn wir über irgendwelche Filme reden oder auch Wunschfilme entstehen oder was auch immer, dann könnt ihr das sehr gerne mal in die Kommentare schreiben, ob wir das weitermachen sollen, ob es uninteressant für euch ist oder. Alles, was da jetzt so hinpasst, jetzt gerne ausnutzen. Ansonsten hat Spaß gemacht. Es war ein bisschen länger geworden, als ich gedacht habe, aber hat Spaß gemacht. Also ist halt wirklich ich finde immer noch ein guter Film. Also. Gut in dem Rahmen eben, dass man sagt, der hat irgendwie eine Bedeutung für mich, weil ich den halt relativ früh damals geguckt habe und dadurch ist das Herz irgendwie am rechten Fleck. Und das passt schon. Und genauso wie ich eingeleitet habe, leite ich aus. Ja, aus Versehen. Tschüss.
Ja, dann hat Matze im Endeffekt schon ganz viel gesagt. Dann sage ich einfach nochmal, wenn ihr uns Kommentare zu dem ganzen Zeug hier schreiben wollt, dann macht das am besten auf YouTube. Da kann es jeder nachvollziehen, kann es jeder lesen. Natürlich könnt ihr auch auf wrestling-talk.de gehen, von dort aus weiter zu den Seiten, auf denen ihr uns am liebsten hören wollt. Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, wie sie alle heißen. Facebook könnt ihr gerne in unsere Diskussionsgruppe kommen, da könnt ihr da mit uns auch quatschen, könnt an Abstimmungen teilnehmen und so weiter und so fort. Ja, ansonsten bleibt mir noch zu sagen, Grüße gehen raus ans gesamte Team des Wrestling Talk Radio, die mit Entsetzen sich alle geweigert haben, diesen Film mit mir zu gucken. Und ich habe ganz, ganz viel Liebe und Respekt für Matze, dass er da sofort in die Bresche gesprungen ist und gesagt hat, hey, da bin ich dabei. Ja.
Hallo, es war ein No-Brainer.
So wie der Film.
Ja.
Ja. Ich hoffe, ihr hattet Spaß an dem Format. Matze hat schon gesagt, lasst einfach ein bisschen Feedback da, ob wir sowas weitermachen sollen oder anders oder wie auch immer. Mit konstruktiver Kritik können wir auch was anfangen. Und ansonsten bedanke ich mich nochmal bei Matze, bedanke mich bei euch da draußen fürs Zuhören. Bleibt sauber, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Wanker, wanker.